Neufund.
Die Sendung des Chaos Computer Club Mainz ist hier mit dem Tanjev
und dem Pi.
Unser Thema heute sind Botnetze. Und bevor wir richtig einsteigen, machen wir ein bisschen Musik. Wir müssen uns hier noch ein bisschen im Studio einrichten, häuslich und aufbauen. Wir hören eine Musik. Ich muss mir gleich den Zettel noch raussuchen, wo draufsteht, welcher Titel ist. Und sag dann anschließend an, was es ist. Das waren die Acousticals. Ich habe es wieder gefunden, wobei mein Zettel weg ist. Das heißt, ich muss jetzt immer meine CD abspielen und dann hinterher raten, was es war. The Acousticals mit Tell Me Lies. Freie Musik hier auf Radio Rheinwelle im Nordfunk. Und unser Thema heute sind Botnetze. Auch du versendest Spam. Und wir wollen heute mal ein bisschen klären, was ein Botnetz eigentlich ist und was man damit so machen kann und wer was damit macht und wozu man das braucht oder warum man das vielleicht auch eher nicht haben will. Und da ich ja heute überhaupt keine Ahnung habe, hat der Pi sich mal damit beschäftigt.
Ja, ich habe mich ein bisschen informiert. Ich finde das so ganz spannend, das Thema sich ein bisschen reinzulesen, weil da so ein paar interessante Geschichten drin stecken. Und darüber werden wir heute ein bisschen was erzählen.
Ja, dann fangen wir erstmal an. Was ist überhaupt ein Botnet?
Ja, so ein Botnet, vielleicht erstmal den Namen so ein bisschen erklären. Also Bot heißt, das ist so eine Kurzform von Roboter. Und Net ist halt irgendwie so ein Netz, wie das Internet zum Beispiel. Das heißt, dass man halt mehrere Rechner ferngesteuert zu einem Netz zusammenschließt.
Das sind also keine echten Roboter, sondern bezeichnet die Computer, die man da zusammen vernetzt, als Bots.
Genau, das sind halt so kleine Programme, die da laufen. Und die laufen da halt nicht willentlich, also nicht im Wille der Leute, denen Rechner gehören, sondern die sind da irgendwie eingeschleust worden. Böse Trojaner.
Ja, wem gehören denn diese Rechner?
Die gehören dir und mir.
Also ganz normal Leuten.
Fall, genau.
Also das heißt, mein Rechner könnte so ein Bot sein, so ein Teilnehmer eines solchen Botnetzes sein.
Genau, und im Allgemeinen merkt man das auch überhaupt
nicht. Also ich habe keine Ahnung, dass das so ist.
Ja, also das ist so der Sinn der Leute, die das betreiben. Die wollen ja gar nicht, dass man davon irgendwas weiß, weil dann könnte man ja was dagegen tun.
Ja, und die Betreiber sind dann eher illegal unterwegs. Das also ich finde das ja dann nicht so toll.
Illegal, ja.
Okay, das heißt, die schleusen irgendwas auf meinem Rechner ein, damit die meinen Rechner fernsteuern können?
Genau, da gibt es verschiedene Wege, wie man dann in den Rechner was unterbringt. Und dann missbrauchen die das für ihre Zwecke.
Okay, was kann man damit machen? Spam versenden.
Spam versenden ist so eine große Sache, die damit getrieben wird. Also der meiste Spam, den man heutzutage bekommt, wird über so Botnetze verschickt. Das hat natürlich den Vorteil, dass wenn die nicht von einem zentralen Punkt aus, sondern von ganz vielen tausenden Computern auf der Welt geschickt werden, dass man die dann schlecht aufhalten kann, weil man dann nicht mehr weiß, von welcher Adresse sie ursprünglich stammen.
Man kann nicht einfach sagen, du verschickst jetzt keine E-Mails mehr, weil dann die anderen 999 Rechner trotzdem weitermachen.
Richtig.
Ja, wenn man einen irgendwie sperrt.
Genau, wenn man mal einen gefunden hat, der böse ist und das Spam verschickt. Bringt es nichts, wenn man gegen einen vorgeht, sondern man muss halt irgendwie gegen alle vorgehen.
Das heißt, die Botnetze sind noch ziemlich groß. Also es sind ziemlich viele infizierte Rechner dabei.
Richtig.
Typischerweise.
Wobei es auch Probleme gab, das zu schätzen, wie groß die wirklich sind. Da gibt es dann immer mysteriöse Zahlen, aber da kommen wir dann vielleicht in Beispielen dazu. Wir wollen so ein paar Netze im Einzelnen anschauen, so als Beispiel, um ein bisschen zu verstehen, was die tun, warum die betrieben werden. Und was man auch dagegen tun kann.
Gut, dann fangen wir mal an mit dem ersten. Ein Begriff, der mir was sagt, ist Stormworm.
Genau, das hat vielleicht der eine oder andere schon gehört.
Ist eigentlich ein Trojaner, wenn ich mich nicht... Oder ein Wurm? Wobei, die Unterschiede finde ich jetzt nicht so dramatisch.
Ja, die Unterschiede sind eigentlich fließend. Also Trojaner bezeichnet ja im Allgemeinen irgendein Programm, das sich bei einem eingenistet hat und dann so eine Fernsteuerung erlaubt. Wie das trojanische Pferd bei den Griechen. Wurm bezeichnet irgendein Computerprogramm, das sich so selbstständig vermehrt und selber weiterschickt durch das Internet oder durch ein anderes Netzwerk.
Das kann man aber dann nicht fernsteuern.
Genau, das ist einfach nur dieser Mechanismus, dass es sich weiter verbreitet.
Und möglicherweise irgendwas anrichtet, was vorher einprogrammiert wurde.
Genau.
Ja, okay.
Und diese Botnetze sind dann halt wirklich...
Das sind Trojaner.
Trojaner, die sich als Wurm verbreiten.
Und, also eine Mischform eigentlich.
Genau, und sich aber halt fernsteuern lassen. Das ist halt das Besondere daran, dass man dann halt nicht einfach nur irgendwo was eingepflanzt hat, sondern dass man dann direkt drauf zugreifen kann und dem Rechner sagen kann, was er machen soll.
Das sind so trojanische Würmer.
Genau, und dieses Storm-Worm-Net war halt ein recht großes oder ist auch immer noch aktiv. Also das wurde erstmal entdeckt im Januar 2007, also schon eine Weile her.
Entdeckt ist eigentlich ein guter Begriff, weil eigentlich weiß man ja nicht, dass es dieses Netz gibt, ne? Also die versuchen sich ja zu verstecken.
Richtig.
Also soll ja eigentlich keiner wissen, außer der Betreiber.
Genau, aber es fällt dann halt doch immer wieder auf, weil die da zum Teil sehr, sehr viele Mails verschicken. Und so hat auch der Stormworm angefangen. Er hat nämlich Warnmeldungen über den Orkan Kyrill geschickt. Mhm. Oder generell Nachrichten rund um diesen großen Orkansturm, der da zu dieser Zeit durch Europa getobt hat.
Deswegen heißt der dann auch Stormworm, ne?
Genau, der wurde halt von den Entdeckern so benannt, weil er sich am Anfang halt so verbreitet hat. Also das kamen dann halt irgendwelche Mails zu irgendwelchen Leuten und da hing dann ein Anhang dran und in der E-Mail stand halt irgendwas drin, was die Leute überzeugen sollte, diesen Anhang auszuführen.
Also eigentlich eine ausführbare Datei, also ein Programm war da drin in der E-Mail?
Genau, also man nennt das Social Engineering,
ja.
Dass man halt den Leuten versucht, zu überreden, zu überzeugen, das auszuführen, irgendwie Vertrauen zu erwecken oder Interesse. Mhm. Zum Beispiel, indem man halt auch so ein globales Ereignis hinweist oder ganz oft auch auf pornografische Sachen.
Ja, installieren Sie jetzt den Kyrill-Bildschirmschoner oder sowas.
Dann. Genau, sehen Sie Britney Spears nackt.
Ja, genau. Und dann, das machen die natürlich dann auch die Leute.
Und dann installiert man das und man hat keine Nacktfotos, sondern man hat nur so einen komischen Netzwerk eingefangen und wundert sich, warum nichts passiert.
Und dann denkt man sich, ach,
zeigen ja, noch was an, aber
war wohl doch nichts und dann
genau, lief halt irgendwie nicht und dann
vergisst man die Sache und dann hat man sich den halt eben eingefangen, diesen
Trojaner, und dann
diesen trojanischen Wurm.
Ja, das ist so ein Weg, um sich da anzustecken. Wir kommen später noch auf ein paar andere.
Ja, das heißt aber auch, dass wenn ich so eine E-Mail bekomme und diesen Anhang nicht anklicke, der sich auch nicht installiert, also dann passiert auch nichts.
Genau, deswegen ist halt ganz wichtig, darauf zu achten, was man an E-Mails aufmacht,
das heißt,
beziehungsweise was man vor allen Dingen an Anhängen ausführt.
Aha, das heißt, es ist auch gar nicht so, dass diese Würmer sich total selbstständig über meinen Rechner hermachen, sondern da brauchen die auch meine Mithilfe. Und wenn ich mich da verweigere, Pech, dann geht es halt
genau,
nicht.
Genau, dieser zumindest.
Und dann also,
wir
halt
kommen später auch noch zu ein paar anderen Mechanismen, um sich zu verbreiten, aber
ja gut, bei dieser Verbreitung.
Genau.
Also nicht alles öffnen, was man so bekommt.
Das ist sowieso zu empfehlen.
Ja, eigentlich schon, ja.
Genau, also die hatten dieses Netz entdeckt, dadurch, dass sie halt so viele Mails verschickt haben. Und dann wurde dann erstmal wild spekuliert, wie groß das eigentlich ist, weil man kriegt ja halt nur immer diese E-Mails und dann steht da in dieser E-Mail dran, von was für einem Rechner das geschickt worden ist. Und das ist dann so eine IP-Adresse. Dann sammelt man halt ganz viele von diesen IP-Adressen und dann wurden die Größen ganz unterschiedlich geschätzt auf 1 Million PCs bis hin zu 50 Millionen, was ja ganz utopische Zahlen sind,
das Einzige,
die auch keiner beweisen konnte. Also man hat da ganz viele IP-Adressen gesammelt, von denen das geschickt worden ist und hat sich gedacht, ja, das müssen dann so viele PCs sein.
Also aber das Messverfahren ist nicht besonders zuverlässig.
Genau, weil man wählt sich ja täglich neu ein.
Ja, ja.
Und dann hat sich die IP wieder geändert.
Das heißt, derselbe Rechner kann mehrere E-Mails verschicken mit verschiedenen Adressen.
Genau.
Das ist technisch so.
Genau.
Und wenn dann werden die mehrfach gezählt, dann funktioniert es nicht. Aber was man weiß ist, das sind viele.
Man weiß auf jeden Fall schon mal, es sind sehr viele. Mhm. Es wurde dann auch später noch genauer gezählt. Aber dazu kommen wir gleich. Also wurde halt erstmal mit diesen Zahlen wild spekuliert, weil mit so einem gigantischen Netz, mit so vielen Rechnern, hat man so viel Leistung, dass man mehr Rechenleistung hat als ein großer Supercomputer, die größten Supercomputer der Welt. Und das ist dann schon beängstigend. Und über die Bandbreite, die diese Rechner insgesamt zur Verfügung stehen, wäre das stark genug, um ganze Länder vom Internet abzutrennen. Indem man halt die gewissen Knotenpunkte, die Länder miteinander verbinden, mit Anfragen so überhäuft, dass die selber nicht mehr in der Lage sind, sinnvolle Anfragen zu verarbeiten.
Also einfach die Rechner überlasten.
Genau. Eigentlich. Es gibt also gewisse Knotenpunkte, an denen das Internet hängt. Und wenn man die alle überflutet, dann richtet halt zusammen. Aber das ist halt nicht realistisch machbar, weil man dafür halt Unmengen an Kapazitäten braucht.
Und diese Botnetze bieten die unter Umständen?
Unter Umständen. Wobei man halt sagen muss, dass diese Schätzung von wegen größter Computer der Welt und Internet ganze Länder abtrennen, halt auf diesen utopischen Zahlen, die, wie sich später herausstellte, nicht stimmen. Also es ist nur wilde Spekulation erstmal.
Aber
nichtsdestotrotz sind das riesige Systeme, die schon eine gewisse Macht in sich bergen.
Das heißt, man kann aber doch zumindest einzelne Server vom Netz nehmen, also praktisch unbenutzbar machen, indem man die so überlastet, indem, sagen wir mal jetzt, wenn, 50.000 ferngesteuerte Rechner alle gleichzeitig auf Amazon.de klicken, automatisch, dann ist die Amazon-Seite unter Umständen so überlastet, dass ein normaler Kunde da überhaupt nicht mehr so richtig surfen kann und damit auch nichts mehr kaufen kann.
Genau, weil die haben eine gewisse Kapazitäten an Bandbreite, was man so im Internet hoch und runterladen kann. Kennt man vielleicht auch von zu Hause, ob man irgendwie DSL 2000 oder 3000 oder was auch immer hat. Und je nachdem ist dann die Leitung irgendwann dicht.
Also die Leistungsfähigkeit von Amazon-Servern ist eben auch begrenzt irgendwo. Genau. Und wenn man diese Grenze überschreitet, geht es halt zu langsam und die Leute gehen dann halt woanders hin. Und damit kann man dann Amazon zum Beispiel erpressen.
Ja, sowas wird auch gemacht.
Wobei Amazon jetzt ein Platzhalter
ist. Aber ich glaube nicht so wahnsinnig erfolgreich. Aber kann man natürlich nur spekulieren, weil die Unternehmen verraten natürlich nicht, dass sie erpresst worden sind, weil das ist ja Image-Schaden und redet keiner gerne drüber.
Ja, stimmt, ja. Aber das wird auf jeden Fall gemacht.
Das wird auf jeden Fall gemacht. Das also man weiß nicht, ob es von diesem Netzwerk, also dieses Netzwerk hat halt hauptsächlich Spam verschickt.
Okay.
Davon weiß man.
Gut.
Ja, nochmal zurück vielleicht zu der E-Mail, die man da bekommt. Manch einer denkt sich, ja, ich habe ja einen Virenscanner, was kann mir schon passieren, selbst wenn da jetzt vielleicht irgendwas Schädliches drin ist. Virenscanner kennt das ja, gerade wenn eine E-Mail halt an zigtausend Leute geschickt wird oder an Millionen von Leute, dann wird das ja von den Unternehmen, die Virenscanner betreiben, aufgefangen. Die betreiben extra so Postfächer, um dann E-Mails zu sammeln und zu untersuchen, ob da irgendwas Schädliches drin ist. Und dann wird der Virus, der da verschickt worden ist, in eine Datenbank aufgenommen und dann finden die Virenscanner das normalerweise. Aber das Fiese halt an diesem Virus war, es gab nicht einen davon, sondern es wurden ständig neue Varianten rausgebracht. Also es wurden immer so E-Mails in Wellen verschickt und bis dann der Virenscanner diese Signatur gelernt hatte, bis sie eingetragen worden ist, war diese Welle schon wieder vorbei.
Und dann?
Und das heißt, diese Welle kam sozusagen an allen Virenscannern vorbei, weil es war eine neue Variante.
Ach so.
Und wenn die Variante noch nicht eingetragen ist, dann wird die nicht erkannt, weil die sieht ja anders aus.
Und wenn die dann eingetragen ist, dann nehmen die eine andere Variante.
Genau.
Und dann wird einfach dieses Programm so ein bisschen hin und her variiert, damit das immer wieder an diesen Scannern vorbeigeht.
Richtig, das ist so ein Wettlauf, wie viele Varianten man im Prinzip erschaffen kann, die vom Virenscanner nicht mehr erkannt werden. Und diese Stormworm-Betreiber waren da sehr, sehr fleißig. Die hatten dann teilweise gesammelt und ganz viele Varianten generiert und dann teilweise 100.000 Varianten gleichzeitig losgeschickt.
Oh.
Das heißt,
so schnell kann kein Antivirenprogrammhersteller seine Datenbank aktualisieren.
Richtig, richtig. Die haben dann irgendwann begriffen, dass man da per Hand auch gar nicht mehr nachkommt. Also man muss sich das so vorstellen, dass die nicht jedes Mal einen komplett neuen Virus geschrieben haben, sondern die haben den halt mit irgendwelchen Mechanismen verschlüsselt oder Code generiert, der halt einfach anders aussah, aber immer noch das Gleiche gemacht hat.
Krass.
Also man kann halt, so wie man das in der deutschen Sprache auch machen kann, einfach Sätze umformulieren. Dann sieht es anders aus.
Ist aber dasselbe drin.
Heißt aber noch das Gleiche und macht das Gleiche. Genauso geht das bei Programmen auch.
Dann ist das aber diese Werbung für die Antivirenprogramme doch ein bisschen irreführend, ne? Dass man sagt, ja, wir scannen auch ihre E-Mail und wir scannen ihre Festplatte und wir scannen alles, was sie surfen und so. Dann fühlt man sich, vermittelt so eine falsche Sicherheit, oder?
In gewisser Weise schon, wobei man halt deswegen nicht sagen kann, dass Virenscanner generell schlecht sind.
Aber man darf
ja nicht. Sie haben ja immer noch, noch eine ganze Menge Schutz, die sie bieten, nur halt nicht vor neuen Varianten. Wobei sie ja in der Zwischenzeit auch so eine heuristische Erkennung haben, also wenn man durch die Einstellung seines Virenscanner geklickt hat, er sieht da vielleicht irgendwas von heuristischer Erkennung, was man ausschalten kann.
Ja.
Und über solche Mechanismen werden halt auch ähnliche Programme in Zwischenzeit erkannt, aber halt nur mit bedingter Zuverlässigkeit, weil man kann nicht einfach rummutmaßen, ob das vielleicht sowas Ähnliches ist oder was Böses macht, weil da hat man ganz schnell auch irgendwas blockiert, was für den Betrieb, für den normalen Betrieb notwendig ist. Und wenn dann Word nicht mehr geht, dann sind die Leute sauer auf den Virenscanner. Und das wollen die auf jeden Fall verhindern. Weil dann schalten die Leute den Virenscanner aus und dann
ist schutzlos. Dann auch nicht besser. Also es ist schon sinnvoll, einen Virenscanner zu verwenden.
Das auf jeden Fall. Aber man darf sich nicht drauf verlassen.
Auch nicht zu sehr drauf vertrauen. Ja. Das ist so. Ja. Tja.
Dann vielleicht noch ein bisschen zu dem Netz selber. Was auch im Grunde schon Besonderes an diesem Netz war, ist, dass es keinen zentralen Server hatte.
Also, was heißt, also ist das typisch, dass man einen zentralen Server hat? So ein
genau, also eigentlich werden jetzt die anderen Netze, die wir noch besprechen, die haben größtenteils einen zentralen Server, über den halt, bei denen sich alle, die halt infiziert werden, nachdem das da installiert ist auf deinem PC zu Hause, verbinden die sich an einen Rechner und sagen, hallo, hier bin ich, mach mit mir, was du willst.
Mich gibt's jetzt.
Genau. Und die haben das eben nicht gemacht, weil wenn man so einen zentralen Server hat, kann man einfach hingehen, gucken, wohin sich dieser Rechner verbindet und den Server ausschalten. Das ist eine recht einfache Sache.
Ach so, und dann sind zwar diese ganzen Programme noch aktiv, aber die können keine Kommandos mehr entgegennehmen, weil die das immer von dem Server, den es ja jetzt nicht mehr gibt, entgegennehmen würden.
Genau.
Ach so, und damit sind die, dann machen und
damit,
die
damit halt versuchen, den irgendeinen Server zu erreichen, der aber leider halt abgeschaltet worden ist, weil der Provider dann gesagt hat, nee, und der dann macht blöde Sachen.
Und dann dümpeln sie vor sich rum und machen gar nichts.
Genau.
Und damit ist die Gefahr mehr oder weniger gebannt.
Ja, sie sind halt immer noch installiert, aber sie machen nichts mehr von sich allein.
Okay.
Weil die halt meistens immer nur auf das reagieren, was ihr Herr und Meister ihnen mitteilt.
Okay.
Und die sind halt jetzt nicht mehr über so einen zentralen Server verbunden, sondern über so ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt, immer ein paar Rechner sind untereinander verbunden. Und die schicken dann die Befehle, die sie bekommen, aneinander weiter. So wie so eine Freundschaftsgruppe. Jeder hat so ein paar Freunde, schickt das an die Freunde weiter und die schicken das dann wieder an ihre Freunde weiter und so pflanzt sich das immer fort. Dadurch hat man halt immer nur so ein paar IP-Adressen in dem Netz, die da halt dazugehören. So ein paar Rechner. Aha. Und man weiß nicht wirklich, wie groß es ist.
Die müssen sich aber auch irgendwie kennenlernen.
Woher die Befehle kommen.
Die müssen sich aber irgendwie auch kennenlernen.
Genau, die haben dann also Domains, über die man dann immer ein Bündel von den Rechnern findet. Also man kann bei Domain-Adressen hingehen und anstatt einen Rechner auch ganz viele Rechner eintragen, die an dieser Domain hängen. Und
also Domain heißt, das ist
man, dieses... Genau, also das ist zum Beispiel, was man in die Adressleiste eingibt.
So was wie www.ichbineinbot.de oder so.
Genau.
Ja.
Und über solche Adressen erreichen die dann halt wieder das Netzwerk.
Ah ja, okay. Und dann kann der Herdenführer kann die dann da kontaktieren über diese, kann genau, die da erreichen.
Genau.
Okay. Und auf jeden Fall sehr ausgefuchst und dann kann man keinen Zentralrechner mehr abschalten, um das Problem in den Griff zu kriegen, weil man damit nichts erreicht.
Genau, man könnte jetzt natürlich meinen, man kann einfach diese Domain abschalten, ist aber nicht so, weil da ständig neue generiert werden und die immer wieder dahin verbinden und man kann dann zwar die abschalten, aber in 2 Tagen gibt es eine neue. Und dadurch baut sich das Netz dann wieder zurück auf.
Ach so. Das heißt, es ist eigentlich auch so ein Wettlauf zwischen den Botnetzbetreibern oder auch Programmierern, die diese Schadsoftware schreiben, und denjenigen, die versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen, also dagegen anzugehen.
Genau. So
ein Wettrüsten eigentlich.
Ein Wettrüsten, wie immer das ist.
Ja, okay.
Ja, aber dieses Botnetz war auch sehr raffiniert, muss man vielleicht noch sagen, weil man schreibt so eine gewisse Intelligenz zu, wenn man versucht hat, es anzugreifen oder danach zu suchen, hat er sich selbstständig verteidigt. Also man weiß nicht genau, ob das automatisch passiert oder ob da jemand im Hintergrund saß und dann was getan hat. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach infizierten Rechnern im Internet gesucht hat, und gibt dann halt einen Port, an dem man anfragen kann, ob da was aktiv ist. Und diese Bots haben allerdings drauf geachtet. Und wenn diese Anfragen halt an ganz viele Rechner von der gleichen Adresse kamen, dann wussten die, ah, da sucht jemand nach uns. Mhm. Und dann konnte man den mit diesen DOS-Attacken, Denial of Service, was wir vorhin meinten, womit man auch im Zweifelsfall ganze Länder abtrennen kann, wenn man genug
zusammenkriegt.
Aber dafür braucht man schon wirklich sehr viele.
Ja.
Aber halt, um einen Rechner aus dem Internet zu schießen, braucht man halt gar nicht so viele davon.
Ja.
Und wenn man dann halt nach diesem Netz gesucht hat, dann wird man halt aus dem Internet einfach verbannt, weil man so viel mit Anfragen behäuft worden ist, dass man selber nichts mehr im Internet machen konnte.
Das ist dieses Botnetz schickt mir, wenn ich jetzt das Botnetz suche und das Botnetz bemerkt das, schickt das mir so viele Daten, dass mein Rechner komplett überlastet ist und dann gar nichts mehr machen kann.
Genau, dann ja. Kann man eigentlich nach Hause gehen.
Okay.
Und so ging es halt allen Entwicklern, allen Leuten, die das halt irgendwie versucht haben zu erforschen, dieses Netzwerk, sind mindestens einmal aus dem Internet gekickt worden deswegen. Weil auch wenn man versucht hat, an dieses Programm, das dann auf dem Rechner läuft, wenn man das willentlich installiert hat sozusagen, um das zu erforschen, was das macht und dann so ein Programm, so ein Debugger dran hängt, dass dieses Programm untersucht, dann hat der Trojaner das selber gemerkt und sich dann deinstalliert oder den Rechner vom Netz geschossen oder...
Also sobald man drauf guckt, verschwindet der einfach.
Genau, auch diese Domains, die wir vorhin erwähnt haben, über die man dieses Netz erreichen kann, auch wenn man die aufgerufen hat, wurde man sofort aus dem Internet gebannt. Also der hat sich sehr, sehr aggressiv gewehrt.
Da muss der Betreiber aber auch ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht aus Versehen selbst wegschießt.
Genau, also das ist vielleicht wahrscheinlich auch mal passiert, aber...
So, das kann ja mal vorkommen, ja.
Ja. Aber er hatte ja dann genügend andere PCs, über die sich dann wieder weiter verbinden konnte. Er hat ja ein großes Netz.
Ja, genau. Aber mir fällt auch gerade ein, zu diesen Antivirenprogrammen habe ich heute noch gelesen, dass diese Trojaner, die sich da installieren, ein Antivirenprogramm auch deinstallieren können oder zumindest deaktivieren, mhm, und dann aber selber so ein kleines Symbol unten im Bildschirm einblenden, das genauso aussieht, sodass der Benutzer denkt, auch mein Antivirenprogramm ist ja noch da und schützt mich, aber in Wirklichkeit gibt es das schon gar nicht mehr.
Ja, richtig.
Und wenn man draufklickt, kriegt man sogar noch ein richtiges Fenster, das wie original aussieht, aber in Wirklichkeit ist das dieser Trojaner, der das dann alles macht. Und in Wirklichkeit gibt es gar keinen Schutz mehr.
Genau, also die versuchen halt mit allen Tricks irgendwie zu verhindern, dass sie erkannt werden, dass irgendwas dagegen unternommen wird.
Oh, finde ich auch ganz schön fies, die Masche.
Allerdings.
Mir ein Antivirusprogramm vorzugaukeln.
Ja, das war auch irgendwie sehr geschickt dabei. Also man hat das nicht direkt gemerkt. Also anfangs wurde das halt einfach nur geschlossen, aber später war das doch einiges geschickter.
Ja gut, die Entwicklung geht immer weiter.
Genau.
Ja.
Und ja, dieses Netz ist halt immer größer geworden, dadurch, dass sie halt immer wieder neue Wellen an Varianten rausgeschickt haben an irgendwelche E-Mail-Adressen und die Leute das immer wieder gestartet haben. Und irgendwann war das Netz so groß, dass die Betreiber das selber nicht mehr so voll auslosten konnten, hatten einfach so viele Rechner, die nichts getan haben. Und dann haben sie angefangen, die Rechner in Gruppen zusammenzutun und unterzuvermieten einfach an andere Leute. So nach dem Motto, hier hast du 10.000 Rechner, damit kannst du jetzt deinen Spam verschicken oder was auch immer du damit machen willst.
Oh, also dann werden die untervermietet. Also da gibt es anscheinend auch einen Markt für.
Genau.
Wobei ich frage mich jetzt gerade, wie kommt man denn, also wenn ich jetzt so ein Botnetz mieten wollte, wie komme ich denn da dran?
Wenn man im Internet sucht, in manchen Foren, auf manchen Seiten, gibt es so Märkte dafür, wo Leute sowas anbieten.
Aha. Aber wenn ich jetzt bei Google suche, Botnetz, Vermietung.
nicht direkt auf den ersten Treffern, aber wenn man ein bisschen tiefer sucht, findet man da schon was.
Okay, also und die
Leute...
Und die
werden dann auch nicht so pro Stück verkauft, sondern immer so in Tausender-Paketen.
Ja gut, ein Botnetz mit einem einzelnen Rechner habe ich ja zu Hause stehen.
Richtig, richtig. Aber ich meine, dadurch, dass man die halt in tausender Schritten verkauft, sieht man halt schon, dass da immense Mengen vorhanden sind. Also das sind nicht nur so mal so ein paar Rechner. Das sind zwar nicht diese 50 Millionen, die da anfangs vermutet worden sind, aber es waren doch schon einige. Also man hat das dann festgestellt, irgendwann hat Microsoft... Extra für diesen Wurm eine Software entwickelt, die generell gefährliche Viren von den Windows-Rechnern entfernt. Im Prinzip das, ja, was ein Virenscanner auch machen würde. Mhm.
Aber das von Microsoft wurde den Benutzern aufgezwungen.
Genau, das wurde einfach über das Windows-Update verteilt und dadurch hat man halt auf einen Schlag ganz viele Leute erreicht, die vielleicht sonst keinen Virenscanner installiert hätten. Und innerhalb der ersten Woche, nachdem man das verbreitet hat, hat Microsoft dann 270.000 PCs gesäubert von diesem Wurm.
Und, was natürlich auch bedeutet, dass es so viele gab vorher.
Richtig.
Und wahrscheinlich noch viel mehr.
Noch viel mehr allerdings. Jedoch halt nicht diese vorher vermuteten Millionen Zahlen.
Okay, es waren halt 270.000.
Ja, da lag man weiter neben an der Zählung dieser IPs.
Okay, immerhin, ja.
Ja, also irgendwann noch später, als dieses Netzwerk halt schon so dezimiert worden ist, die haben es dann auch wieder angepasst und neue Varianten rausgebracht, die nicht gefunden worden sind. Und auf jeden Fall war dadurch dieses Netz halt auch nicht zerstört. Also jetzt im April 2008 hat man das dann später nochmal gezählt, indem man dieses Peer-to-Peer-Netzwerk ganz geschickt sich entlang gehangelt hat. Also man hat sich dann immer von einem Freund sozusagen zum nächsten Freund verbunden. Mhm. Und dadurch dann halt genaue Zählungen von 1600 immer noch vorhandenen Bots gefunden.
Aber das ist ja nichts.
Nichts. Genau, oder natürlich nichts zu dem, was es früher mal war, aber...
Also es gibt noch so ein paar Reste, aber so richtig gibt es das Botnetz eigentlich nicht mehr.
Ja, na, ich weiß ja nicht. Also 160.000 Rechner, das ist schon...
Was, 160.000?
160.000.
Achso, du hast gerade gesagt 1600.
Oh, ein kleines
Missstand. Okay, 160.000 ist
genau, 160.000 ist immer noch eine beachtliche Zahl. Nicht mehr ganz die Größe von früher, aber immer noch aktiv.
Oh. Wow. Auf meinem Rechner. Gut, bevor wir zum nächsten Botnetz weiterschreiten, über den Stormworm haben wir gerade geredet, dann spielen wir noch ein bisschen Musik. Ich muss jetzt wieder, nee, ich muss diesmal nicht raten, ich weiß nämlich jetzt, welches Lied kommt, und zwar Mars Invasion von Dilo. Spiele ich jetzt mal an. Das war Pornophonique mit Hall of Fame. Und Mars Invasion von Dilo spielen wir dann nach dem nächsten Textblock an, falls ich diesmal nicht wieder versaue dann. Unser Thema heute sind Botnetze. Im Studio sind der Tanjev.
Und der Pi.
12.42 Uhr, 43 jetzt. Und das nächste Botnetz, das wir mal behandeln oder beziehungsweise besprechen wollen, ist Srisby.
Ja, ist gut, dass du das jetzt sagst, weil ich weiß auch nicht genau, wie man das ausspricht.
Weißt du, welches Land das sein soll? Ist das ein polnisches Netz?
Hat sich auf jeden Fall irgendjemand nett ausgedacht, diesen Namen. Es ist auf jeden Fall ein sehr großes Netzwerk. Größer als Stormworm inzwischen, also es kam ein bisschen später raus. Angeblich ist heute einer der größten, aber es ist immer so eine Sache, was wirklich groß ist. Weil man ja oft nicht so genaue Zahlen hat und jeder Forscher natürlich meint, dass sein Netzwerk, das er da gerade betrachtet, da das größte und bedeutendste ist. Oder manche zumindest.
Da geht es ein bisschen um Ruhm und Ehre auch.
Ja, aber man vermutet, dass es irgendwie 250.000 Rechner beinhaltet. Mhm. Was ja schon, wenn diese Zahlen denn stimmen, wovon wir jetzt mal ausgehen, doch schon gigantisch ist.
Ja.
Wobei das halt weltweit die Zahlen sind. Also es gibt dann manchmal Statistiken, wo die verteilt sind. Aber an sich ist es eine globale Sache, vor der man sich nicht wirklich...
Ja. Gibt es da Statistiken, ob es eine besonders hohe Konzentration in bestimmten Ländern gibt?
Oder ja, das auf jeden Fall. Man versucht auch darüber herauszufinden, wer dieses Botnetz betreibt. Mhm. Also zum Beispiel bei dem Stormworm hat man nie herausgefunden, wer das betreibt bis heute. Man weiß auch nicht, ob es eine Person ist oder eine Gruppe. Müssen wahrscheinlich schon mehrere Leute sein. Aber dadurch, dass es halt in diesem Netz halt so versteckt ist und man nie weiß, woher die Befehle kommen, hat man da auch nicht... so die große Chance denn zu finden.
So, und bei Srisby weiß man,
genau,
weiß
beim man da, wer das betreibt? Genau, bei Srisby ist es ein bisschen anders. Also erstmal, nee, natürlich weiß man es nicht, sonst würde man den einfach einsperren. weil so ein Netz verschickt, also oder könnte zumindest 60 Milliarden E-Mails pro Tag verschicken. Tut es natürlich nicht, aber es wäre dazu in der Lage.
Das wäre dann schon wieder sehr auffällig wahrscheinlich.
Es ist auf jeden Fall sehr auffällig, weil das Netz verschickt ungefähr die Hälfte aller Spam-E-Mails.
Dieses Botnetz?
Dieses eine Botnetz verschickt ungefähr die Hälfte. Also die Zahlen schwanken natürlich immer mal wieder.
Ja, aber...
Aber schon gigantische Mengen. Also man kann davon ausgehen, dass die meisten E-Mails, die man so bekommt, von irgendeinem Botnetz kommen.
Aber wenn man das jetzt in den Griff kriegt, dann hätte man, wenn man das Problem schon mal so halbwegs los.
Genau, aber das Problem ist halt, dann dass man es halt nicht in den Griff kriegt. Also beziehungsweise, das ist jetzt so ein zentrales Netzwerk, was wir vorhin gesagt haben, dass der hat einen Command and Control Server, nennt man das, C&C.
Ja, den könnte man dann aber auch einfach abschalten.
Also, genau, heißt, und in den meisten Fällen wird das auch einfach gemacht.
Ja.
Hier war das ein bisschen schwieriger, weil es gibt so gewisse Hosting-Firma, die haben sich darauf spezialisiert, Leute unterzubringen, mit dem Versprechen, eben nicht einfach so die Rechner abzuschalten, sondern da sie ja sehr lange Vorlaufzeiten zu haben, bevor sie sowas mal tun. Und die besagte Firma hier war McColo. Der sitzt in Amerika und hat sich halt immer die ganze Zeit geweigert, Rechner auszuschalten und war deswegen halt auch sehr beliebt für solche Leute, die halt Botnetze betreiben. Weil da haben sie dann ihren Server hingestellt, der das Ganze kontrolliert hat. Und waren da erstmal auf der sicheren Seite, weil der Hosting-Provider selber nichts dagegen unternommen hat. Mhm. Irgendwann hatte man die Faxen dick und ist einfach hingegangen und hat alle Verleitungen zu diesem Provider hingekappt. Also die ganzen anderen Anbieter, die halt damit zu tun hatten, die von denen er selber die Leitung gekauft haben, haben ihn halt rausgeschmissen und gesagt, so nicht, Freundchen.
Okay. Und dann gab es ihn nicht mehr.
Und dann gab es ihn nicht mehr. Und das Interessante daran war, dass weltweit das Spam-Aufkommen am nächsten Tag um, naja, sagen wir mal im Schnitt 75% eingebrochen ist.
Okay, da wissen wir ja wirklich, wo es herkommt.
Genau, also es wurde halt nicht nur dieses eine Netzwerk von dort gesteuert, dieses Zipzri.
Ja, mit weichem Z.
Vermuten wir jetzt mal. Sondern halt auch noch viele andere Netzwerke, die da ihren Server untergestellt hatten. Und damit war auf einen Schlag da erstmal ganz schön reingeschlagen. Hatte aber nicht so lange gehalten. So 1-2 Wochen später war alles wieder auf dem Normalstand, das Spam-Aufkommen.
Also mit anderen Worten, wenn wir das Internet abschalten, gibt es keinen Spam mehr.
Ja, das sowieso. Nein, weil die Leute hatten einfach die Server umgezogen.
Ja, klar.
Bei anderen Hosting-Providern das gleiche wieder aufgemacht.
Diesmal bei verschiedenen.
Genau, dann halt auch ein bisschen geschickter, das verteilt eventuell. Ja, was bei diesem Netz konnte man allerdings noch 2 Wochen lang das Ganze hinauszögern, bis das wieder aktiv geworden ist. Mhm. Indem man, wir hatten vorhin gesagt, dass man immer so Domain-Adressen hat, über die das Netzwerk angesteuert wird.
Mhm.
Aber halt nicht eine, sondern halt immer neu generierte.
Mhm.
Und diesen Wurm hatte man halt so untersucht, dass man den Algorithmus rausgefunden hat, mit dem diese Domainnamen generiert werden.
Also das heißt, die sehen zufällig aus, aber in Wirklichkeit sind die gar nicht zufällig.
Genau, es gibt halt so ein...
Weil der Betreiber muss die ja nur auch wissen, damit er an seine Bots kommt. So.
Genau, also es gibt halt...
Okay.
Das ist halt der Trick bei den Sachen. Man muss halt irgendwie wissen, was die Adresse ist. Weil sonst kann man sich selber nicht... Also sowohl die Drohnen, die selber halt... Also die infizierten PCs, man sagt dazu auch Drohnen, die dahin verbinden wollen in dieses Netzwerk, als auch der Betreiber selber, möchte halt irgendwie doch drankommen. Dafür muss halt doch wissen, wie diese zufälligen Namen heißen. Und man hat diesen Algorithmus rausgefunden, der diese Namen generiert und immer wieder neu anlegt. Und hat dann im Vorhinein diese ganzen Domänen schon für sich reserviert. Und dann konnte der Botnet-Betreiber selber, der kam dann nicht mehr dran. Weil unter dieser Adresse war dann nicht mehr der eigentliche Control-Server zu finden, sondern halt der Server von jemand anderem.
Normalerweise registriert der Betreiber diese Domains auf sich, oder was?
Genau.
Wobei, das ist ja auch blöd, dann würde man den doch finden können.
Ja, der gibt dann irgendwelche Pseudonamen an.
Okay, dann der anonymisiert
das. Das weiß ich auch nicht genau, wie die das schaffen, dass sie da ständig neue Domains anlegen können, ohne dass das ordentlich überprüft wird, naja, aber es scheint wohl irgendwie möglich
zu sein. Vielleicht betreiben die einen eigenen DNS-Server dafür. Und die sind gar nicht so richtig offiziell eingetragen oder irgendwas.
Möglich, aber auf jeden Fall funktioniert es irgendwie. Nur dann hatte man immer diese Domains registriert und nur das muss man sich halt so vorstellen, dass da nicht eine pro Tag, sondern da werden halt schon gleich ein ganzer Haufen an Domains angelegt, um das halt so ein bisschen zu verteilen.
Mhm.
Das wurde dann halt ein bisschen kostspielig, weil pro Woche haben die ganzen Domains dann halt 4.000 US-Dollar gekostet und irgendwann hat der Forscher, der das da finanziert hat oder das Institut, das das mitgesponsert hat, gesagt, ja, okay, das auf Dauer können wir das nicht machen. Und dann haben sie nach 2 Wochen das gelassen. Und
wobei, da wäre es ja eigentlich nett, wenn die Domain, wo bestellt man das? Beim DNIC zum Beispiel, wenn man eine deutsche Domain haben will, das ist eine Betreibergesellschaft, die diese Namen vergibt und dafür Geld nimmt. Wenn die hätte man noch überzeugen können, vielleicht, dass das jetzt eben gegen dieses Botnetz ist.
Hätte ich auch gedacht, aber vielleicht, ich weiß nicht, warum die da nicht mitgespielt haben. Also
gut, da gibt's aber,
da fehlen mir auch das Insiderwissen dafür.
Da gibt es dann auch so die verschiedensten Interessen immer auf allen Seiten.
Ja, sicherlich.
Warum man das vielleicht dann doch nicht will, weil der echte Spammer halt dann Geld bezahlt und der Forscher nicht oder so.
Möglich, möglich.
Tja.
Ja, auf jeden Fall während dieser Zeit, während dieser 2 Wochen, wo man das so kontrolliert hatte, hätte man auch hingehen können und das Netz bei allen Bots die Rechner deinstallieren können.
Ah.
Also man hätte die Möglichkeit dazu gehabt, weil man hatte ja diesen Control-Server.
Man hatte ja das komplette Botnetz dann unter Kontrolle.
Genau, alle Bots haben sich dann zu einem selbst verbunden und dann hätte man hingehen können und das überall deinstallieren können.
Und?
Wurde aber nicht gemacht, weil das aus restlichen Gründen sehr schwierig ist, weil in dem Moment greift man dann ja selbst auf diese fremden Rechner zu und verändert dort was. Gut. Und wenn man damit was kaputt macht, was bei so vielen Rechnern halt leicht passieren kann, zumal man das Programm nicht vollendlich versteht, kann es halt sein, dass dann halt diese ganzen Rechner, diese 250.000 Rechner, die da infiziert waren, am nächsten Tag alle nicht mehr funktioniert haben.
Das heißt?
Und wenn dann halt irgendwie der Rechner in einem Krankenhaus steht oder ansonsten an irgendwelchen kritischen Stellen, dann könnte das halt eventuell sogar Menschenleben kosten.
Oh, kann das sein, dass Atomkraftwerkrechner, Steuerrechner auch infiziert sind? Potenziell.
Gut, die potenziell kann man das nicht ganz ausschließen.
Die werden wahrscheinlich besser abgesichert, als ich meinen Rechner absichere.
Ja, ja. Also an sich sind das schon. Also an sich, so kritische Sachen wie Atomkraftwerke werden über separate Netzwerke gesteuert.
Ich glaube, die hängen die überhaupt nicht am Internet.
Die eigentlich komplett abgetrennt sind, wobei es dann auch so zweifelhafte Sachen gibt, weil es gibt dann immer eine Verwaltungsbehörde dazu, die diese Kraftwerke zum Beispiel überwachen muss.
Ja.
Aus gesetzlichen Gründen.
Ja.
Und die hängen am Internet, haben aber auch eine Leitung zu diesen Kraftwerken, um die halt überwachen zu können, um da irgendwelche Messwerte rauslesen zu können.
Ja, genau.
Gibt es dann doch wieder eine physikalische Verbindung über diese Verwaltungs-PCs.
Es ist ein bisschen schwieriger, theoretisch aber nicht auszuschließen. Obwohl, wenn man den kidnappt, das hilft ja auch nicht, weil der jetzt auch wieder nicht am Internet hängt und dann kann man den eh nicht vernünftig fernsteuern.
Richtig, also es ist schon eine schwierigere Sache. Also es wäre theoretisch denkbar, hat bis jetzt aber noch nie jemand geschafft.
Puh, Glück gehabt.
Und zumindest ich denke, das wird auch nicht bekannt. So schnell gehen, weil diese Netzwerke sind halt so ausgelegt, dass man halt nur Daten von dort ausliest und in den meisten Fällen zumindest nichts kontrollieren kann.
Ich sehe jetzt noch eine Notiz. Warp für US-Wahlkampf, für Ron Paul als Präsidenten im US-Wahlkampf.
Ja, ist eigentlich eine ganz lustige Sache, die vielleicht auch auf den Betreiber zurückschließen lässt. Also er hat ja sowieso schon in den USA bei diesem McCullough gehostet. Aber dann hat er auch bei dem US-Wahlkampf 2008 für den Kandidaten Ron Paul geworben, dass man doch bitte ihn wählen sollte.
Also mit so Spam-Mails im Endeffekt.
Mit Spam-Mails, also, bitte wählt mich.
Das war jetzt aber auch eher eine Gegenaktion, oder?
Im Grunde schon, aber man hat zumindest einen PR-Effekt damit erzielt. Ja, und Paul selber hat sich ja noch davon ausdrücklich distanziert. Glaube ich ihm auch, dass er damit nichts zu tun hat.
Ein Kandidat, der mir Spam schickt, den wähle ich nicht.
Genau, genau. Dann. Ja, aber so lief das dann.
Da kann man sich auch denken, wer das initiiert hat. Ne? Aber das sind auch nur Vermutungen.
Richtig.
Gut, dann hören wir jetzt Mars Invasion. Dilo ist das mit Mars Invasion, Masseninvasion. Und wir reden heute von einer genau solchen im Nordfunk. Die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio sind der Tanjev
und der Pi.
Und wir haben heute das Thema Botnetze. Auch du versendest Spam. Wir haben schon rausgefunden, dass mein Rechner möglicherweise Bestandteil eines Botnetzes ist. Also sprich, mein Rechner ist möglicherweise ein Bot. Wir haben auch zwei Botnetze schon angesprochen und das nächste Botnetz, über das wir jetzt mal reden wollen, ist Torpik. Oder spricht man das so?
Ja, das wer weiß, wer weiß. aber wir sagen es einfach mal so. Also, das ist auch so 2007 das erste Mal entdeckt. Und das ist inzwischen halt heutzutage so eins der modernsten, also technisch gesehen, was es so für Mittel einsetzt. Und zwar gibt es da sogenannte Rootkits, die das ist eine besondere Technik, um sich vor Virenscannern zu verstecken, um deren Aktivitäten wieder zu untergraben, indem man, ja, wie sagt man das am besten, sich in Windows so eingräbt und da gewisse Aufrufe von Windows selbst so umbiegt, dass die Virenscanner selber nicht mehr feststellen können, dass neben Windows da noch so ein Programm läuft,
also, das da... Wenn man zum Beispiel eine Liste von allen Programmen aufruft, die gerade momentan ausgeführt werden, dann würde dieses Rootkit sich da verstecken, also aus der Liste entfernen, damit man zum Beispiel da nicht sehen kann, dass es da eben läuft.
Genau, weil diese solche Liste Dinge. Wird halt irgendwo von Windows ausgegeben.
Ja. Und es würde vielleicht auch die Datei auf der Festplatte verstecken, sodass es so aussieht, als würde es diese Datei gar nicht geben.
Genau. Also dass das dieses Kit sorgt dafür, dass dieses Programm, dieser Trojaner sich halt selbst lädt, bevor Windows gestartet wird. Mhm. Und dann kann es halt alles machen und alles in Windows verändern. Zum Beispiel diese Aufrufe, wo welche Datei liegt, umbiegen, sodass die halt erst durch das Programm gefiltert werden. Wenn man dann die Dateiliste von dem Verzeichnis ausgibt, steht das Programm nicht drin. Und wenn man die Prozesse abruft, steht das Programm auch nicht drin, weil es sich selber halt immer wieder rausfiltert, weil es selber diese Anfragen kontrolliert, die man an das System schickt.
Okay, und so kann es sich dann verstecken. Und das ist was, was Torpik anwendet.
Genau. Also benutzt dafür so ein spezielles Kit, Maproot. Maproot, weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Generell Probleme mit der Aussprache hier.
Maproot, ja. Das ist schwierig im Radio.
Und das ist halt so was Einfaches, so schon vorbereitet, das man einfach benutzen kann, um sein Programm damit zu verstecken. Das ist natürlich alles nicht so legal, aber wen interessiert das schon?
Ja gut, legal ist das sowieso nicht, aber wenn man dann damit anfängt, dann will man es auch richtig machen.
Eben.
Ja.
Das ist interessant, es verbreitet sich nicht über E-Mail, wie wir das jetzt vorhin bei den anderen Netzen gesehen haben, sondern über Webseiten.
Huch, und wie geht das?
Das geht so, dass die Server, auf denen die Webseiten, so normale Webseiten laufen, die werden irgendwie gehackt. Also irgendwie ist da ein Sicherheitsproblem auf der Seite und dann dringen die in den Server ein.
Und dann ist das ein...
Und,
die werden manipuliert?
Genau, dann schreiben die Seite, die da ist, ein bisschen um. Man sieht das so gar nicht.
Ja.
Da ist dann irgendwo so eine Zeile eingefügt. Und die sorgt dann halt dafür, dass man zum Beispiel von der Seite umgeleitet wird auf eine andere. Und dort dann über den Browser das installiert bekommt.
Und das geht? Ich kann auf eine Webseite draufgehen und dann kriege ich diesen Trojaner einfach installiert, ohne dass ich noch irgendwas machen muss?
Genau, also man ruft einfach die Seite auf.
Kann ich mich auch gar nicht schützen.
Und dann wird das... Von Seiten des Servers wird dann ausprobiert, ob es irgendwelche Sicherheitslücken im Browser gibt. Also dieser Wurm hat jetzt 6 verschiedene gleichzeitig ausprobiert.
Ja.
Und wenn es dann halt zum Beispiel ein bekannter Browser ist, wie Internet Explorer, da sind dann halt immer wieder Lücken, die auftauchen, immer irgendwie kleine Fehler, Probleme.
Ja.
Sowas bleibt halt in der Entwicklung nie aus. Und wenn die halt dann noch nicht behoben sind, dann kann man halt darüber das Programm dazu zwingen, dass der Browser diesen Trojaner ausführt.
So, und das heißt, ich als Benutzer habe erstmal keine Chance, ich gehe auf eine Website und zack, fertig, ist schon vorbei.
So, man sieht das davon nicht, man merkt davon nichts.
Wie bei so einer Tröpfcheninfektion.
Man kann da erstmal nichts dagegen tun.
Man kann höchstens aufhören zu atmen.
Genau,
ja.
Bringt aber auch nichts.
Nee.
Wobei wir jetzt auch keine Panik machen wollen, also... an sich passiert einem nichts, wenn man im Internet surft. Und auch an sich kann man sich auch auf seinen Virenscanner halbwegs verlassen.
Also der würde sowas durchaus auch merken.
Genau, es gibt auch Virenscanner, also nicht alle, aber einige Virenscanner untersuchen halt auch den Browser oder was der Browser so macht.
Mhm.
Und stellen dann zum Beispiel fest, wenn man dann auf einer Seite ist und warnen dann auch entsprechend, dass diese Seite böse Sachen enthält, die man sie vielleicht besser nicht anguckt.
Okay, und, hilft das, wenn ich einen anderen Browser verwende? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich jetzt sage,
nein,
ich
benutze nein,
Firefox, aber der hat genauso
effizient,
sich...
Effektiv, es hilft, einen anderen Browser zu verwenden. Nicht unbedingt, weil der andere Browser besser ist.
Sondern weil die weniger
sondern
benutzen.
Sondern weil er weniger benutzt wird und weil einfach weniger Sicherheitslücken dafür bekannt werden.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich benutze vielleicht Opera, der jetzt wenig benutzt wird im Vergleich zu Internet Explorer oder Firefox,
genau,
dann ist der für die Angreifer weniger interessant, weil man ja potenziell weniger Surfer da kompromittieren kann.
Eben.
Weil den ja eh keiner benutzt.
Ja.
Und deswegen bin ich sicherer.
Ja.
Ah, okay.
Allerdings ist man meistens schon relativ sicher, wenn man halt den Browser, den man benutzt, halt immer aktuell hält.
Ja.
Das heißt, regelmäßig der Aktualisierung drüber laufen lässt. Also wenn Windows zum Beispiel automatisch Updates installiert sind, dann ist man da schon halbwegs sicher. Nicht ganz sicher, weil es immer auch Lücken gibt, die absichtlich nicht veröffentlicht werden, sondern im Untergrund verkauft für viel Geld, um dann halt
und die Browser-Programmierer kennen die selber nicht?
Sowas kommt vor, ja.
Ja, genau. Und dann kann man die ausnutzen, bis die Browser-Programmierer das irgendwann doch mal mitkriegen und die Lücke vielleicht schließen.
Genau.
Gut, man redet da von einem Restrisiko sozusagen.
Ja, aber es ist wie im Verkehr, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist.
Ja, man hat immer ein gewisses
Restrisiko. Kann immer mal ein Steinewerfer am Straßenrand stehen.
Ja, richtig. Ja gut, auf jeden Fall infiziert werden ganz normale Webseiten. Also,
genau.
Also ich muss jetzt nicht auf so eine dubiose Website gehen dafür, sondern auf ganz normale Webseiten.
Genau, also es wurden dann irgendwie 6500 Seiten gefunden, auf die so auf diese Art und Weise infiziert worden und diesen Trojaner verteilt haben. Mhm. Und das Interessante war halt hier, dass es nicht nur solche Sexseiten sind. Also oft sind es halt irgendwelche Sexseiten oder Seiten, die irgendwie...
Oder andere Seiten, die gut besucht sind.
Ja, so zwielichtige Seiten, wo man irgendwie Cracks runterladen kann oder Programme, raubkopierte. Solche Seiten waren halt früher dafür irgendwie teilweise extra aufgesetzt, um Leute anzulocken. Aber in der Zwischenzeit ist man halt auf legalen Seiten da nicht mehr sicher, weil immer mal wieder dem Seitenbetreiber was vergessen geht, obwohl er sich gut um seine Seite kümmert. Ist alles schon vorgekommen, auch im besten Hause.
Mhm.
Und ja, darüber kommen die halt immer wieder rein.
Ja,
ansonsten, dieser, das Netz war eigentlich auch relativ klassisch aufgebaut. Gab auch wieder so einen zentralen Command-and-Control-Server, der über irgendwelche Domains angesprochen worden ist.
Hat man den gefunden und abgeschaltet?
Nein. Also es werden dann meistens in Zwischenzeit dann auch mehrere Server verwendet. Also mehrere zentrale Server in Anführungszeichen, die immer mal wieder wechseln.
Mhm.
Also, das heißt, von der Domain wird dann halt so eine Liste von IPs abgerufen.
Ja.
Also man nennt das dann auch irgendwie Fast Flux, dass dann halt ständig wieder diese Adressen ändern, die im Hintergrund da benutzt werden. Teilweise werden dann auch das Botnet selber als Proxy dazwischen geschaltet, dass man halt nicht mehr die Server direkt nach draußen hingibt in diese Domain, sondern halt nur irgendwelche Rechner aus dem Botnetz.
Und die leiten das an den zentralen
Server weiter. Die leiten das an den eigentlichen Server weiter.
Und der leitet das wieder an alle Bots weiter. So.
Genau, und dann ist halt schon wieder schwieriger, den eigentlichen Server zu finden.
Also da gibt es verschiedene Verschleierungstaktiken. Aber das Taupic-Netz hat man doch irgendwie übernommen scheinbar, oder?
Richtig, richtig. Also die Universität von California, Santa Barbara, die haben halt irgendwie wieder diesen Algorithmus entschlüsselt, über den diese Domainnamen generiert werden. Und konnten dann halt darüber eine dieser Domains registrieren, die von dem Botnet genutzt wird. Und hatten dann 10 Tage lang Zugriff auf dieses Netz. Und die haben das mal so ein bisschen analysiert, wie groß das ist und was dieses Netz so tut. Die haben dann festgestellt, dass da 180.000 Bots in diesen 10 Tagen sich zu erkennen gegeben haben. Das war hier ganz einfach, natürlich trotzdem alles sehr, sehr kompliziert, das da zu verstehen, zu erforschen. Aber netterweise hatten diese Programme alle eine ID. Das heißt, man konnte eindeutig zuordnen, auch wenn sich die IP-Adresse geändert hat, was für ein Rechner das ist. Wusste man immer, also man konnte den halt dadurch über diese ID eindeutig zählen. Dadurch weiß man das halt hier recht genau, wie viele Rechner das waren.
Und das waren?
180.000 hatte ich eben gesagt.
Ach so, 180.000.
Und man hat dann halt die Daten gesammelt. Also diese Rechner haben die ganze Zeit Daten an den Server geschickt, die sie so von den Benutzern geklaut haben.
Also
die
haben nicht nur ausgespäht.
Genau, die haben nicht nur Spam verschickt, sondern die haben auch viele, viele Daten von den Leuten geklaut, die den Rechner genutzt haben. Da werden dann zum Beispiel Keylogger installiert.
Tastatureingaben mit
genau, das
mitgelesen.
Eingaben mitgelesen. Und damit geguckt, kommt man, was man so im Internet macht, welche Seite man gerade aufruft. Und darüber dann erkannt, weil man halt gerade ein Passwort eingibt.
Ja.
Und die haben dann 70 Gigabyte an gestohlenen Daten gesammelt in diesen 10 Tagen. Und das dann analysiert und festgestellt, dass dann in diesen 10 Tagen circa 500.000 Bankaccounts, Kreditkarten und Debitkarten geklaut worden sind. Also Debitkarten kennt man hier nicht so. Das sind so Geldkarten, auf die man Geld draufladen kann, dann später bezahlen kann.
Achso, das gibt es ja hier auch.
Genau, Geldkarte, das gibt es hier auch, aber es ist nicht ganz so geläufig. In anderen Ländern ist das geläufiger. Mhm. Sie hatten halt unheimlich viele Accounts und Karten da geklaut.
Und Karten? Die sind auch physikalisch.
Ja, also bei den Karten, ich meine, wenn man im Online-Shop irgendwas bestellt, gibt man dann irgendwie von der Kreditkarte die Nummer ein.
Ja, ja.
Weil man schickt die Karte ja selber nicht hin, dann muss man nur die Nummer kennen. Und wenn man die Nummer und ich glaube das Ablaufdatum kennt, dann kann man mit dieser Karte überall bezahlen, wo man will.
Ach so. Ja gut, und das wird natürlich geklaut. Aber bei den Debitkarten, also bei diesen Geldkarten, die muss man doch physikalisch irgendwo reinstecken, damit man damit was machen kann, oder?
Ja, da gibt es dann teilweise je nach Karte auch Mechanismen, um sich das online auszahlen zu lassen und auf andere Konten zu transferieren.
Ach so.
Das war ja auch nicht so genau, aber
die
scheinen auch irgendwie interessant zu sein.
So eine Art Online-Banking noch, ja.
Ja.
Irgendwie. Okay, und das haben die halt ausgespäht und konnten damit beispielsweise mit fremden Kreditkarten Sachen einkaufen.
Genau.
Zum Beispiel ihren nächsten Server.
Genau, die müssen ja ihre Rechner, die sie da so benutzen, auch bezahlen.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn sie halt so einen zentralen Server haben und dann glaubt man halt irgendwo ein PayPal-Konto, bezahlt damit den Server und dann ist man wieder fein raus.
Und dann
das ist die ganze Sache,
das ist
finanziert sich halt selbst, das ist halt nett
für die Betreiber. Ja, ja, gut, das ist ja auch Ziel wahrscheinlich, ja,
die
Aktion letzten Endes. Deswegen vermietet man die ja unter Umständen auch und so. Oder für Spam verschicken verlangt man dann auch Geld von denjenigen, die Werbung machen wollen, von den Werbetreibenden und so.
Ja, also aber es gab da auch mal so eine Untersuchung, also vielleicht ist es auch interessant, wie viel Geld damit verdient worden ist. Das hat irgendwie ein Reporter mal untersucht und hat ein Botnetz irgendwie 75.000 Bots benutzt und damit haufenweise Spam-Mails geschickt in der Millionenzahlen und dadurch Leute auf eine Webseite gelockt. Und denen dann was verkauft. Also vielleicht sage ich mal Zahlen. Es wurde irgendwie 350 Millionen Spam-Mails verschickt. Davon kamen dann 10.000 Personen auf die Webseite. Also doch eine recht geringe Zahl. Also die meisten sind davor vor Spam geschützt und handeln da richtig. Okay. Und davon hat man immerhin noch 28% was gekauft. Und so verdient er auf jeden Fall schon mal $100, je nachdem, was man so verkauft, pro Tag. Also wird dann, vielleicht hat man es schon mal gesehen, E-Mails, die irgendwie Potenzmittel verkaufen oder irgendwelche dubiosen Tabletten und Penisverlängerungen und was man alles sonst nicht braucht.
Das heißt,
also er verdiente damit irgendwie 2.700 Dollar
im Monat.
Insgesamt in der Zeit, wo er das gemacht hat, ich weiß gar nicht, wie viel, wie lange. Und er meinte aber halt, dass er ein recht kleines Botnetz gehabt hat, mit größeren Netzwerken, also mit diesem vollen Netzwerk, hat er nur so ein Teil gemietet über so eine Seite. Da meinte, mit der gesamten Größe hätte man schon einen Jahresumsatz von 3,5 Millionen machen können.
Und das obwohl eigentlich so wenig Leute auf Spam klicken oder dann auch was kaufen.
Genau, also es ist trotzdem, das heißt, sehr lukrative Sache.
Obwohl das so wenig effektiv ist eigentlich.
Ja.
Das heißt, es ist natürlich auch unheimlich wichtig, dass man diese Spam-Mails möglichst nicht anklickt. Ne?
Genau, damit und vor allen Dingen nichts lohnt von diesen Seiten kauft,
das heißt,
weil man kriegt meistens sowieso nichts.
Ja, also wird man da auch nochmal veräppelt.
Da wird man dann im Endeffekt auch nochmal veräppelt. Also
dann gibt es gar keinen Viagra.
Wenn man Pech hat, also ich weiß nicht, also manche Seiten vertreiben das sogar wirklich. Aber
denke ich mir. Das heißt also, wenn man was auch immer kaufen will, das gibt's auch hier einfach im Laden, in der Apotheke, beim Arzt oder was auch immer.
Genau, also und das ist auf jeden Fall die sichere diskret, Quelle.
Ganz bestimmt. Oder halt im Sexshop.
Ja.
Auch ganz diskret nach Hause geschickt, in ganz diskreten, unauffälligen Kartons.
Ja, was da auch noch besonders an diesem Wurm war, dass er nicht mehr einen festen Algorithmus hatte, nachdem diese Domainnamen generiert worden sind. Also der hat da ein Zufallselement mit einfließen lassen und dadurch ist es halt unvorhersehbar. Man kann halt nicht im Vorhinein diese Domains schon wochenlang reservieren, dass der Betreiber nicht mehr drankommt. Und zwar wird da Twitter benutzt. Kennt man vielleicht, ja, kann man so Kurznachrichten verschicken.
SMS im Internet sozusagen.
Genau, und diese Twitter-Seite hat dann irgendwo so eine Statistikseite, wo man sieht, welche Wörter am heutigen Tag am häufigsten gesucht worden sind.
Ja.
Und dann nutzt dieser Algorithmus diese Liste.
Ah, okay.
Und die Namen, die da draufstehen, als Zufallsvariablen und generiert damit neue Domains. Und da keiner weiß, wie diese Liste am nächsten Tag aussieht, kann das keiner im Vorhinein ihm die Domain wegklauen.
Ach so. Also das ist wieder eine Stufe mehr.
Genau, wieder eine Stufe fieser, um sich da zu schützen.
Oh, oh, oh. Tja, aber wir haben jetzt gerade gelernt, dass diese Botnetze nicht nur Spam verschicken, sondern eben auch meine Daten ausspähen unter Umständen.
Mhm.
Also meine Bankdaten, vielleicht auch eBay zum Beispiel.
Richtig.
Kann ja interessant sein, wenn man illegale Sachen verkaufen möchte auf eBay.
Ja, oder auch wenn man einfach Sachen dann im Namen des anderen kaufen will,
ja.
Kauft man das über eBay und bezahlt dann mit seinem PayPal-Account und verkauft die Ware dann anderweitig weiter, die man dann erworben hat.
Ja, aber wenn du in meinem Namen einkaufst, dann wird das ja zu mir geschickt.
Ja, wenn ich die Adresse ändere.
Ach so, aber das fällt mir ja auf unter Umständen. Ne?
Das fällt dir vielleicht auf, wenn du dann die E-Mail bekommst, dass du das gekauft hast und
ja.
Wenn du Glück hast, kannst du das vielleicht noch irgendwie aufhalten, rückgängig machen.
Ja, okay,
aber wenn du gerade im Urlaub warst und 10 Tage nicht nach deinen E-Mails geguckt hast, dann ist das alles schon gelaufen. Dann ist die Ware verschickt und wieder weiterverkauft. Und
ja gut, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, für sowas kann das durchaus auch interessant sein.
Ja, ich sag vielleicht noch kurz was zu diesen Command- und Control-Servern. Weil meistens sind das irgendwelche IRC-Server. Also IRC ist so ein Chat-System im Internet, auf dem man sich einfach einloggen kann und dann kann man darüber chatten. Ein oder andere hat das vielleicht schon mal gehört. Mhm. Und darauf verbinden sich diese Bot-Systeme halt und geben sich sozusagen als User aus.
Das heißt, man chattet mit denen.
Genau, die chatten dann miteinander. Es gibt da einfach einen großen Raum, da kommen die dann alle rein und unterhalten sich. Schreiben dann vielleicht irgendwelche Daten rein in den Kanal, in den Raum, die sie so gesammelt haben. Oder lesen halt auch einfach aus, was da so drin steht. Und dann schreibt der Botmaster da rein, hier verschickt mal diese Spam-Mail und dann...
Tippt er da seine Spam-Mail rein und die genau, Bots verschicken die dann halt.
Freuen die sich und dann haben die was zu tun.
Sowas. Ah ja, okay. Und das macht man, weil die Technik gibt es halt schon.
Genau, weil es eine ganz einfache Sache ist.
Und es ist ganz einfach.
Ein ganz einfaches Protokoll, das ist recht handlich unterzubringen in diesen Bot,
diesen Trojanern.
System, die man dann verteilt.
Ja, weil wenn die auch zu groß werden und zu viel können, dann werden die ja auch auffälliger dadurch.
Genau, also es wird auch oft hingegangen und das alles so in Module zu unterteilen, die dann nachgeladen werden. Also es wird erstmal so ein ganz kleines Programm, dann zum Beispiel über so eine Webseite eingeschleust.
Mhm.
Und das macht erstmal nichts, außer...
auf Kommandos warten?
Das lädt Module nach. Das hat dann so eine Liste.
Mhm. Achso, dann kann man sagen, ich lade jetzt das Spam-Modul, wenn ich Spam verschicken will.
Genau.
Und das Spionage-Modul, wenn ich Daten ausspähen will von dem Benutzer.
Genau, und dann kann man auch schnell mal hingehen und irgendwie ein Modul austauschen, falls man irgendwie von einer anderen Bank auch die Daten haben will oder so. Dadurch, dass das Ganze modular aufgebaut ist, also nur so eine Plattform, über die man dann betreiben kann, was man will. Ja.
Okay, so arbeiten die. Und so kann man das da so ein bisschen customizen, nachdem das Zeug schon installiert ist.
Genau.
Okay. Gut. Das war Torpik und wir kommen gleich zum nächsten Netz. Nämlich Konfiker. Hat man vielleicht auch schon mal gehört. Hier ist der Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5. Wir spielen nochmal eine Musik und diesmal weiß ich nur wirklich nicht, was es ist oder wie es heißt, aber ich werde das hinterher auf der Playlist veröffentlichen. Auf unserer Website die Playlist veröffentlichen.
Auf nordfunk.cccnz.
www.acoustical.de.
Da kann man sowieso mal drauf gucken, mal ankündigen, wann unsere nächste Sendung ist. Ja. Wir sind ja jetzt hier auf dem neuen Sendeplatz. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich noch nie gehört haben. Aber wir kommen jetzt immer jeden vierten Sonntag.
Ja, bisher mittwochs, ab heute sonntags, jeden vierten Sonntag von 12 bis 14 Uhr. Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Hintergrund läuft Titel ohne Namen.
Hat natürlich schon einen Namen, aber...
Der hat schon einen Namen, ich muss es mal nachschlagen. Ich habe meinen Zettel nämlich zu Hause vergessen, was ich auf meiner CD so drauf habe. Im Studio sind der Tanjev.
Und der Pi.
Und Botnetze sind unser Thema heute. Und wir haben bisher schon geredet über den Stormworm, über Srisby mit weichem Z. Außerdem über Torpik. Und jetzt müssen wir noch ein paar Worte verlieren über Konfike, ein recht bekanntes Exemplar. Was kann man über Konfike denn sagen?
Ja, Konfike, vielleicht erinnert man sich, Anfang des Jahres war der so ein bisschen in den Medien, weil der doch wild um sich geschlagen hat. Das Fiese an ihm war, dass er wieder einen anderen Verbreitungsweg genommen hat. Und zwar gab es eine Sicherheitslücke in Windows selbst. Also nicht im Browser, sondern in Windows. Das heißt, wenn ich meinen PC angemacht habe und mich ins Internet eingewählt habe, dann war ich sofort angreifbar. Das heißt, ich musste dafür gar nichts machen, keine Seite aufrufen, keine E-Mails lesen, nichts anklicken, sondern einfach nur PC anmachen, im Internet sein. Und dann wurde halt nachts noch so Rechner gesucht, die halt so verwundbar waren. Und dann hat man dem irgendwie ein nettes Paket geschickt, wenn man gesehen hat, da ist ein Windows-Rechner online. Und dann konnte man den direkt infizieren. Und damit hat er halt eine gigantische Ausbreitungsrate bekommen und so immens Schaden angerichtet, obwohl er eigentlich gar keine Schadfunktion hatte. Also dieser Wurm hat gar nichts gemacht. Er hat keine E-Mails verschickt, keine Passwörter ausspioniert.
Wo drin?
Er hat sich einfach nur weiter verbreitet, um dann vielleicht später irgendwas nachzuinstallieren.
Also man konnte da auch diese Module nachladen.
Genau.
Unter Umständen. Wo drin bestand der Schaden?
Der Schaden bestand darin, dass durch diese massive Verbreitung und halt einfach auch die Gefährdung, wenn man halt plötzlich so ein Programm in seinem PC hat, nicht weiß, was es vielleicht mal tun wird, den Rechner vielleicht einfach nicht mehr betreiben kann. Also es wurden halt auch viele Regierungs- und Militärsysteme infiziert in vielen Ländern weltweit. Und zum Beispiel die französische Luftwaffe hat dann für 2 Tage einfach alle Computer ausgeschaltet. Mhm. Und das ging vielen Behörden und auch Firmen ähnlich. Und wer vielleicht selber im Job am Computer arbeitet, kann sich vielleicht vorstellen, was das heißt, wenn man mal 1-2 Tage die Computer ausschalten muss, weil man alle einzeln erst updaten und nach Viren scannen muss. Zumal dieser Virus dann noch hingegangen ist und die Windows-Update-Seite gesperrt hat. Ja. Das heißt, man konnte auch keine Updates mehr nachinstallieren, so ohne weiteres. Also zumindest nicht von Microsoft selber.
Ja.
Und generell, der Virus war sehr fleißig dabei, Seiten zu sperren. Also es wurden auch Seiten von Antivirus-Seiten gesperrt, dass man nicht schnell noch ein Antivirus-Software installieren kann.
Der hat auch Antiviren-Software irgendwie ausgeschaltet oder so?
Ich glaube ja. Also er hat auf jeden Fall verhindert, dass man nachträglich noch sowas installiert, dass man irgendwie Seiten erreichen kann, um sich selbst zu schützen, wenn man es dann gemerkt hat. Also teilweise, wenn der Rechner dann halt sehr stark beschäftigt war, sich weiter zu verbreiten, hat man halt schon gemerkt, dass dann irgendwie der Rechner langsam geworden ist und die ganze Zeit CPU-Last auf voller Leistung läuft. Ich hatte den auch mal. Also es passiert ganz schnell. Man hat irgendwie sein System gerade neu installiert, schaltet den an, will dann vielleicht sogar im Internet direkt das Update ziehen.
Geht nicht.
Und bis man allerdings die Seite aufgerufen hat, das Update runtergeladen hat und das dann installiert hat, das dauert ja immer eine Weile, war, wenn man Pech hat, man schon mit dem Virus infiziert.
Das heißt, ein frisches Windows-System innerhalb von wenigen Sekunden, zack, infiziert.
Genau.
Gibt es ja auch so Studien, wie lange es im Durchschnitt dauert, bis ein frisches Windows-System kompromittiert ist.
Genau, als dieser Wurm halt in seinen Hochzeiten aktiv war, konnte man halt mit einem ungepatchten Windows eigentlich nicht mehr ans Internet gehen, ohne sich direkt anzustecken. Wobei man sagen muss, also heutzutage haben viele Leute DSL oder so mit einem Router daheim.
Ja.
ein kleiner grauer Kasten, der nochmal zwischengeschaltet ist,
ja.
Der schützt ein bisschen vor solchen Sachen, weil der PC nicht direkt im Internet ist, sondern nur der Router erstmal vorsteht.
Achso, und der lässt diesen Wurm nicht durch sozusagen.
Genau, weil auf dem Router läuft ja kein Windows. Das heißt, der Router selber hat diese Sicherheitslücke nicht.
Ja, ja gut. Ja. Den hätte man noch zusätzlich überlisten müssen, hat er aber nicht gemacht. Microsoft war wohl einigermaßen erbost.
Und natürlich, die waren da groß in der Zwickmühle, weil sie ja im Grunde schuld waren, dass sich das verbreitet haben. Weil
sie halt diese Programmierfehler Lücke, gab.
Genau, sie hatten halt diese Lücke, über die sich dieser Wurm erst so verbreiten konnte.
Haben die diesen Fehler denn schnell behoben?
Die haben den, ich weiß nicht genau, wie lange die gebraucht haben, aber sie haben dann doch sehr schnell reagiert.
Ja.
Aber durch das blockierte Update halt auch nicht alle Leute dann erreicht.
Ja.
Und sie haben dann Lösegeld ausgesetzt, wie das in Amiland oft üblich ist, auf die entsprechenden Entwickler. Wurde 250.000 US-Dollar Kopfgeld ausgesetzt für Hinweise, die diese Leute zu ergreifen.
Dann kann man sehen, wie schlimm dieses Problem ist. Ne? Also man hat sie nie erwischt.
Nein.
Aber man kann sehen, wie...
Also generell bei diesen Botnetzen, die meisten Leute werden nie erwischt. Was jetzt nicht dazu ermuntern sollte, sowas selber zu betreiben.
Nee.
Weil man kann doch viele Fehler machen. Es ist schon sehr ausgereift, diese Leute im Nachhinein zu verfolgen und diese Netze offline zu schalten.
Und die machen halt nicht so viele Fehler. Ja gut, das sind halt auch Profis.
Genau, also es gibt haufenweise Leute, die tagtäglich nichts anderes machen, als Botnetze zu erschaffen. Oder auch auf der anderen Seite Botnetze zu erforschen und wieder aus dem Netz zu verbannen oder rauszufinden, wer dahinter steht und was dieses Programm denn eigentlich tut. Weil die Programme werden auch immer weiterentwickelt, also ist nicht so, Configure hat sich zum Beispiel am Anfang über diese Sicherheitslücke verbreitet, aber irgendwann gibt es halt einfach keiner mehr, die diese Sicherheitslücke hat und noch nicht infiziert ist.
Ja.
Okay. Dadurch ist man halt eingeschränkt in seiner Verbreitungsmöglichkeiten und muss sich dann halt neue Sachen überlegen. Und dann hat der Configure halt angefangen, nach Netzwerkfreigaben zu suchen im lokalen Netzwerk zu Hause, wenn man irgendwie mehrere Rechner zusammengeschaltet hat oder in der Firma. Dann werden halt diese Netzwerkfreigaben infiziert, was da so drauf liegt, oder einfach irgendwie ein Programm dazu geschoben. Und wenn es irgendwie mal ausführt, ist man halt mit infiziert. Oder es wurden auch geschützte Freigaben mit schwachen Passwörtern, die Passwörterraten einfach mal brute force durchprobiert, was es vielleicht sein könnte. Wenn das Passwort kurz ist, hat man natürlich eine gute Chance, das mal ebenso schnell zu erraten.
Aber ja gut, das heißt auch da, aber auch nur, wenn das im Internet war? Nee, gar nicht, auch in Firmennetzwerken.
Genau,
Netzwerken.
Einfach so bei Leuten zu Hause in der Firma.
Von Kollegen zu Kollege. Und dann, also ist es eigentlich schon wichtig, starke Passwörter zu verwenden.
Richtig.
Und stark heißt jetzt nicht den Namen seines Haustiers.
So. Oder nicht den Namen der Geliebten.
Ja, genau. Also überhaupt keine Namen, die in irgendeiner Namensliste auftauchen könnten.
Genau, also alle Namen, im Prinzip alles, was man bei Google findet. Wobei das jetzt schon fast ein bisschen übertrieben ist. Nein. Aber es hat mal irgendjemand so, also Namenslisten werden normalerweise generiert aus irgendwelchen Wörterbüchern oder generell Namen. Es gibt auch Leute, die aus Wikipedia-Artikeln so Namen generiert haben und damit sehr erfolgreich waren im Passwortknacken. Also es gibt auch haufenweise Programme, mit denen man versuchen kann, sein eigenes Passwort zu knacken. Das ist ganz spannend, weil man hat so festgestellt, die meisten Passwörter, die Leute sich so einfallen lassen, kann man so, je nachdem, was es halt ist, schon in ein paar Stunden oder spätestens in 2 Tagen knacken.
Ja, wir haben das an der Fachhochschule mal gemacht, in einem Projekt, also offiziell in einem Kurs, war halt Aufgabe, so wir lernen eine neue Programmiersprache und so. Und dann war halt Aufgabe, versucht mal Passwörter eurer Mitstudenten zu erraten. So, und dann gab es halt so Passwort eingeben und dann wurde das halt ein bisschen verwurstet, weil die Passwörter nicht im Klartext abgespeichert sind, sondern in einer verwursteten Form.
So ein Hash,
genau. Und das Programm sollte halt dann diesen Hash auswerten und dann nachgucken, ob irgendeiner der Benutzer in der Liste diesen Hash hat und damit also folglich dieses Passwort verwendet. Und einige Studenten waren dann besonders fleißig und haben irgendwelche Wörterbücher dann noch in ihr Programm gefüttert. Und es hat dann halt alle möglichen Worte ausprobiert und haben halt teilweise relativ viele Passwörter auch erraten einfach damit.
Naja. Ja, das ist erschreckend, weil viele Leute benutzen dann auch überall das gleiche Passwort. Und wenn man dann halt mal irgendwo...
Stimmt, und wenn man dann sein eBay-Passwort quasi ausgespäht bekommt, dann weiß das Gerät eben über alle möglichen Passwörter Bescheid, über alle möglichen Seiten Bescheid, wo man eben dasselbe Passwort und genau. Wahrscheinlich sogar denselben Benutzernamen verwendet.
Richtig.
Ja.
Und dann ist dann natürlich...
Und ein gutes Passwort?
Schlecht. Ein gutes Passwort, also was ich immer empfehle, ist, man denkt sich irgendeinen Satz aus und benutzt von jedem Wort den Anfangsbuchstaben. Ruhig auch mit Groß- und Kleinschreibungen, die man normalerweise im Satz hat.
Gerne auch mit Punkt und Komma.
Genau, man kann dann auch hingehen und manche Buchstaben dann durch Symbole oder Zahlen ersetzen, die ähnlich aussehen, zum Beispiel S und Dollarzeichen. Sieht man direkt, dass das sehr ähnlich ist.
E und 3.
E und 3 oder A und 4 sieht auch so ein bisschen ähnlich aus.
Ja.
Oder okay. I und überhaupt Ausrufezeichen.
Zahlen einstreuen ist auch nicht so schlecht, ne?
Genau, oder aber einfach ich nur so noch eine Zahl hinten dran geschrieben oder dazwischen irgendwie.
Ja. Was ich immer denke ist, je schlechter ich mir mein Passwort merken kann, desto besser ist es wahrscheinlich. Was ein Problem ist.
Was ein Problem ist. Es gibt auch Passwortgenerator, die zufällige Passwörter generieren, die aber...
Die kann man sich überhaupt nicht mehr merken.
Nein, es gibt auch welche, die man sich merken kann, indem immer Konsonanten und Vokale kombiniert werden.
Ja, stimmt. Gibt's auch.
Die Wörter sind halt zufällig, nicht mehr ganz so zufällig wie die anderen, aber genau, es kommen halt Wörter raus, die man sich halt selber ausgedacht haben könnte.
Ja.
Oder auch teilweise, die es gibt.
Sowas.
Das ist immer auch ganz nett zu merken.
Okay, also da sichere Passwörter sind halt wichtig, weil darüber eben auch eingebrochen werden kann, wenn man Passwörter gerät.
Aber zurück zum Wurm, der verbreitet sich nicht nur über Netzwerkfreigaben und Passwörterknacken, sondern auch über USB-Sticks und externe Festplatten, die man dann am infizierten PC eingeschlossen hat. Also auch darauf sollte man achten.
Diese USB-Sticks
genau, also auch wenn man irgendwie einen PC hat, der gar nicht im Internet hängt, kann man halt mit irgendwelchen bösen Sachen infiziert werden auf solchen Sachen. So tragbaren Medien.
Ja,
also auch auf CDs im Grunde.
Stimmt auch auf CDs. Genau, man kann den Virus mit draufbrennen aus Versehen. Ja. Sowas in der Art. Ja. Es gab ja auch mal diese Attacker, dass man Werbegeschenke verteilt hat auf dem Parkplatz quasi, so USB-Sticks mit irgendeinem Aufdruck als Werbegeschenk, aber der war halt mit einem Virus beladen.
Absichtlich.
Absichtlich natürlich. Und diejenigen, die ihn dann tatsächlich zu Hause reingesteckt haben, haben sich diesen Virus geholt quasi.
Ja, ist eine geschickte Sache.
Ist sehr geschickt. Ich dachte, das nicht, oder in Briefkästen einwerfen geht wahrscheinlich genauso.
Genau, ich müsste sagen, ich würde wahrscheinlich auch drauf reinfallen.
Ich auch,
aber ich habe zum Glück Linux...
Ja,
ich würde darauf spekulieren, dass dann
ein Windows-Virus
drauf ist. Also ist man natürlich nicht vorgesichert. Also.
Also es ist eigentlich dasselbe wie bei den Browsern. Wenn man ein Betriebssystem verwendet, was nicht so verbreitet ist, ist das für Angreifer auch weniger attraktiv.
Genau.
Gibt es für Linux überhaupt Viren?
Es gibt schon ein paar. Gerade letztens hat man wieder was Neues entdeckt. Aber es ist halt schon beschränkter, weil es gibt nicht so viele Leute, die Linux einsetzen. Zwar immer mehr, aber...
Ja, es wird halt auch immer interessanter jetzt, denke ich mir.
Genau.
Und mit Ubuntu ist auch eine Plattform geschaffen, wo man halt auch davon ausgehen kann, dass viele, viele Linux-User genau diese Plattform benutzen.
Mhm.
Genau dieses Linux-Version, sage ich mal.
Ja, weil es halt so schön einfach zu bedienen ist, im Grunde wie Windows.
Genau. Und dann kann man bestimmte, weil ich meine, sonst muss man halt, ist das gar nicht so einfach, weil jedes Linux immer so ein bisschen anders aussieht. Ne?
Ja.
Das ist nicht wie bei Windows, da gibt es eine Version XP und fertig, sondern das ist immer ganz... verschieden.
Ja, aber im Allgemeinen ist man schon, vielleicht sollte man das mal zusammenfassen, was man alles so beachten muss. Also man sollte keine E-Mails von fremden Leuten öffnen.
Ja, öffnen
und
also lesen ist eigentlich kein Problem, oder?
Lesen ist meist. Es gab auch mal was, wo man sie nicht lesen durfte.
Ja, das war je nachdem, mit welchem Programm.
Genau, wenn dann zum Beispiel im Outlook irgendwie ein Fehler ist, dann kann eventuell auch durch eine E-Mail da was eingeführt werden.
Und Outlook?
Es gibt auch manchmal Fehler in Bildbetrachtungsprogrammen oder in Videoprogrammen, die ausgenutzt werden.
Ja, PDF-Programmen, also, ja. Gut, davon mal abgesehen, da kann man sich ja nur durch Updates eigentlich schützen erstmal.
Genau, also Software auf aktuellen Stand halten, generell alles, was man so installiert hat.
Genau, und bei E-Mails gilt halt keine Anhänge öffnen. Also ich habe zum Beispiel selbst keine Angst, irgendwelche E-Mails zu lesen, weil reiner Text ist ungefährlich. Da kann stehen, was will.
Richtig.
Ja. Und
Aber man sollte halt schon gucken, von wem die E-Mail ist.
Ja.
Und im Zweifelsfall auch nochmal nachfragen. Also es kann auch sein, dass dann irgendwie die E-Mail-Adresse von einem Absender gefälscht ist. Oder dass man halt mit richtigem Namen angesprochen wird, weil die halt nicht nur die E-Mail-Adresse von dir rausgefunden haben, sondern halt auch, wie dein Name ist. Oder der Name in der E-Mail-Adresse vorkommt und dann nehmen sie den Namen aus der E-Mail-Adresse und dann haben sie auch wieder den richtigen Namen. Dann wird man persönlich angesprochen und dann wird vielleicht aus sozialen Netzwerken noch der Name des Freundes drunter gesetzt.
Das ist wie Facebook.
Und dann wirkt das irgendwie vertrauenserweckend.
Das ist
aber so man hat das halt nicht erwartet, also dass der Freund einem jetzt sowas Komisches schickt. Und wenn man da ein bisschen misstrauisch ist, ruhig mal nachfragen einfach. Ist meistens nicht so dringend, was er da so rumgeschickt hat. Ja, aber ich denke, man muss da keine Panik haben. Also das kommt im Generellen sehr, sehr, sehr selten vor und meistens wird es durch irgendwelche Software schon beim Provider die E-Mail rausgeficht, aus in Spam-Postfach sortiert.
Ja, genau.
Genau.
Also ein gesundes Misstrauen ist schon ganz, ganz okay, aber Paranoia ist jetzt übertrieben.
Genau, das ist schon eigentlich selten. Also ich habe jetzt einen Account bei Gmail, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich bekomme selten Spam mehr. Also ich denke, das ist bei anderen Anbietern ähnlich.
Ja.
Also generell Spam und dadurch natürlich auch keine Trojaner und solche Sachen. Also generell ist halt gut, keine Anwendung
per
E-Mail zu verschicken.
Und es ist auch...
Teilweise geht das auch gar nicht mehr.
Ja, stimmt. Und es ist auch gut, keine Spam-Mails zu öffnen, weil man dann den Betrieb von so Spam-Botnetzen ein bisschen unattraktiver macht. Weil wenn da gar keiner mehr draufklickt, braucht man auch eigentlich auch keine Spams mehr zu verschicken.
Genau.
Aber solange halt noch 0,5% draufklicken, bei der Masse lohnt sich das halt immer noch.
Richtig. Dann, gut, also wir hatten irgendwie gesagt, Updates installieren, keine E-Mails, Anhänge ausführen, die man nicht weiß, wo es herkommt.
Dann sichere Passwörter verwenden.
Sichere Passwörter verwenden.
Dann keine USB-Sticks verwenden.
Nee, das kann man natürlich nicht unterlassen. Man kann aber Virenscanner installieren.
Virenscanner.
Und den immer aktuell halten.
Und unter Windows werden ja Programme auf so Sticks immer automatisch ausgeführt. Da gibt es ja diese Auto-Start-Funktion, oder wie heißt das?
Guter Punkt.
Dieses,
wenn man einen USB-Stick reinsteckt, dann poppt da sowas auf. Und was möchten Sie damit machen?
Ja.
Das wird auch schon hinterlistig ausgenutzt. Weil oft will man halt irgendwie... ist dann halt irgendwie die Standardaktion Ordner öffnen oder wenn Bilder drauf sind, Bilder angucken.
Ja.
Und es gab dann auch Programme, die diese Einträge gefälscht haben.
Ja.
Und dann sah das so ähnlich aus wie Ordner öffnen, aber nicht ganz so. Mhm. Also vielleicht irgendwie das gleiche Symbol und ähnlicher Text.
Ach so.
Und das dann als Standardaktion. Und dann dachte man guckt nur den Ordner an und bekommt dann auch den Ordner angezeigt, aber im Hintergrund wurde dann halt das Programm gestartet.
Also eigentlich finde ich persönlich es ja sowieso nervig, wenn das automatisch passiert.
Genau, man kann das auch abschalten.
Weil ich habe zum Beispiel auch schon das Problem gehabt, dass irgendeine CD im Laufwerk vergessen wurde und wenn ich das nächste Mal den Rechner einschalte unter Windows, auf einmal poppt irgendwie so ein Installationsdialog auf, den ich gar nicht brauche, nur weil die CD halt gerade noch drin war, sozusagen. Ja. Das finde ich persönlich schon nervig. Kann man das abschalten?
Das kann man abschalten.
Wie macht man das unter Windows?
Müsste ich jetzt auch nachgoogeln. Es gibt da irgendwo einen Eintrag in der Registry.
Da muss man in die Registry gehen.
Ja, oder man lädt sich den entsprechenden Registry-Key runter. Also es gibt da manchmal so Registry-Export-Dateien. Die lädt man sich einfach aus dem Internet runter, klickt da drauf und dann ist es aus. Oder es gibt auch Programme, die das ausschalten.
Also Tante Google fragen.
Genau, also wenn man danach googelt, findet man schon was. Mhm. Wobei da ist man auch wieder durch Updates inzwischen halt, glaube ich, auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht, wie sicher das wirklich ist, aber Microsoft hat da was unternommen, dass da solche Einträge nicht mehr gefälscht werden oder dass man besser erkennt.
Ja, aber es muss ja nicht unbedingt gefälscht werden. Es reicht ja schon, dass da eigentlich so ein Programm drauf sitzt, das automatisch gestartet wird von Windows, weil es denkt, oh, das ist jetzt die Installationsroutine von einem Spiel oder so. Und in Wirklichkeit ist das eben dieser Trojaner, der überhaupt nichts auf dem Bildschirm macht, also deswegen ganz unbemerkt im Hintergrund läuft.
Wobei das ja nicht mehr automatisch gestartet wird. Es kommt halt immer nur dieses Pop-up und da muss man halt auswählen, dass man es starten will.
Ist das dann, so?
Ja, das ist so. War früher so, dass es automatisch gestartet worden ist bei CDs und so, aber in der Zwischenzeit kommt halt immer dieses Pop-up-Fenster, genau aus diesem Grunde.
Ach so,
Dass man halt selber auswählen kann, ob man wirklich das Setup auf dieser CD starten will dann oder auf diesem USB-Stick.
Dann gibt es das Problem so nicht mehr unbedingt.
Genau. Und wenn man da kein Setup drauf erwartet, dann sollte man das auch nicht starten.
Dann habe ich...
Also ein bisschen überlegen, was man da tut.
Ja, gesundes Misstrauen halt.
Genau, wie bei den E-Mails. Ansonsten halt Virenscanner verwenden, der aktuell ist.
Na, Infektion, die wir noch nicht hatten, ist Download. Irgendwie über Download. Ist aber so wie Mails, ne, eigentlich. Das ist irgendwas angeboten.
Ist ein bisschen was anderes, weil wenn man im Internet unterwegs ist und man möchte irgendwie ein Programm das irgendwas Spezielles macht. Man sucht dann halt in Google und dann findet man irgend so eine komische Seite. Und da verspricht ein Programm, sowas zu können, und dann lädt man das runter. Und dann tut es am Ende aber gar nicht das, was man eigentlich wollte, sondern war das nur so ein verkappter Trojaner.
Okay, man wird also angelockt.
Genau, also man wird angelockt, oft dann auch durch irgendwelche Cracks, um irgendwie...
Das ist aber ja eigentlich dann doch wieder so ein bisschen ähnlich wie bei der E-Mail, wo man eben so ein Programm angeboten kriegt, diesmal nicht per Mail, sondern eben irgendwie anders.
Genau, aber es ist halt vertrauenserweckender, wenn man selber danach gesucht hat und es selber gefunden hat.
Ja, genau. Aber im Endeffekt kriegt man ein Programm untergeschoben, das nicht das macht, was man erwartet. Ja, okay. Das ist dasselbe. Und wenn man per E-Mail darauf hingewiesen wird, dass es da ja was ganz Tolles gibt, nennt man das Phishing. Nee, oder?
Ja, also Phishing ist...
ist was anderes. Ne?
Ja, Phishing ist halt speziell, dass man irgendwelche Seiten nachbaut, zum Beispiel die Seite der Bank, und dann die Leute damit dazu ermutigt, sich da anzumelden mit den richtigen Anmelddaten, weil die Seite sieht halt genauso aus.
Und dann tippe ich da mein Passwort rein und dann kann das Passwort erspäht werden. Dann wird das Passwort erspäht, wobei da noch nicht mal ein Bot beteiligt ist. Also kein Programm auf meinem Rechner speziell beteiligt ist.
Ja.
Sollte man aber auch ein gesundes Misstrauen hegen.
Ja. Zum Beispiel, wenn man sich irgendwo anmeldet auf der Bankseite und dann kommt irgendwie, dass man sich gerade die Anmeldung nicht geht, dann sollte man schon sehr misstrauisch sein.
Ja.
Und
ja,
mal die Bank anrufen.
Ich denke dann immer, naja, dann habe ich mich beim Passwort vertippt. Das kommt durchaus vor.
Ja.
Also nicht nur bei meiner Bank. Dass man
aber manchmal ist man auch sicher, dass man sich richtig getippt hat. Und
ja, stimmt.
Ja. Und dann ist halt schon dubios, wenn man weiß, man hat das richtige Passwort eingegeben und man kommt trotzdem nicht rein. Und dann steht dann wahrscheinlich auch irgendwas Komisches wegen Wartungsarbeit, und sowas kommt bei Banken eigentlich nicht vor.
Also da auch irgendwie ein bisschen überlegen, ob einem das merkwürdig vorkommt.
Oder
Ja. So kann man sich schützen. Gibt es zu Konfigur noch was zu sagen?
Lass mal schauen. Also bei Konfigur war auch wieder das, dass er dann irgendwie diese Domains generiert haben, etwa täglich 250 Stück, und Microsoft ist dann hingegangen, die haben ja viel Geld, und hat ja dann auch alle im Voraus registriert, nachdem sie den Algorithmus rausgefunden haben. Aber davon hat Konfigur sich nicht so wirklich beeindrucken lassen, weil die haben dann lustigerweise am 1. April eine neue Version rausgebracht, und die hat halt nicht 250 neue Domains am Tag generiert, sondern 50.000, wovon 500 zufällig waren, oder so mit so Zufallsparametern, wie zum Beispiel über Twitter oder aus anderen Quellen. Und damit war das dann halt erschlagen, dann konnte man da nichts mehr machen, und dann also wie gesagt, diese Systeme werden immer weiterentwickelt, und Konfigur hat dann erst diesen zentralen Server, und dann haben sie jetzt umgestellt auf Peer-to-Peer-Netzwerk, dass man den zentralen Server nicht mehr ausschalten kann. Dann hat sich Programm umgenannt, weil es vorher hat es einen festen Namen gehabt, man konnte einfach nach dem Namen suchen, und es hat sich dann einen neuen zufälligen Namen umgegeben und die alten Spuren verwischt und blockiert immer neue Seiten, die Tools anbieten, um das zu entfernen. Also wenn man an einem Rechner selber sitzt, der infiziert ist, kann man meistens gar nichts mehr machen. Also am besten an einen anderen Rechner gehen, wo man weiß, der ist sauber, da einen aktuellen Virenscanner runterladen oder so ein Removal-Kit, um das zu entfernen, und dann den anderen Rechner ausschalten, von der CD booten, wenn man dann schon infiziert ist, wenn man weiß, dass man infiziert ist. Weil man nur, wenn man halt von einer externen Quelle, zum Beispiel von der CD oder vom USB-Stick bootet, ist man dann wirklich sicher, dass man das entfernen kann.
Ja, das sind aber auch schon so technische Tricks, ne?
Richtig,
wenn man sich da gar nicht so auskennt.
Also am besten, wenn man dann irgendwie weiß, dass man infiziert ist, jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Besser auskennt,
ja. PC-Läden säubern sowas auch.
Ja, es gibt auch manchmal
wenn man keinen Freund hat.
Leute im Freundes- oder Familienkreis, die da ein bisschen mehr Ahnung haben oder vielleicht wenigstens jemanden kennen.
Genau.
Der da vielleicht aushelfen kann.
Einen Punkt hätte ich jetzt dazu noch, bevor wir wieder Musik spielen.
Ja, ich habe schon auf dem Regler.
Genau, müssen wir auf jeden Fall noch sagen, weil Konfigur ist hingegangen und hat dann andere Software verbreitet und installiert. Im Speziellen eine Spyware Protect 2009. Die meldet sich auch unter diesem Namen. Und das gibt sich so ein bisschen als Sicherheitsprogramm aus, also Pseudo-Virenscanner, und der sagt dann, oh, Sie haben einen gefährlichen Virus installiert und wir können den entfernen, wenn Sie uns Geld bezahlen.
Erpressung.
Ist im Grunde Erpressung. Und es wird natürlich trotzdem nicht entfernt, sondern man wird dann halt, wenn man erstmal bezahlt hat, erst recht wieder aufgefordert, nochmal zu zahlen. Weil wenn man einmal das gemacht hat, dann ist die Chance ganz gut, dass man das auch nochmal macht. Und so kriegen die halt auch einiges an Geld zusammen.
Wie hoch sind da so die Summen, die man da...
Das weiß ich gar nicht, aber es gibt da verschiedenste Sachen.
Wenn jetzt einer mir sagt, du musst 500.000 Euro bezahlen, würde ich sagen, dafür kriegt ja einen neuen Rechner.
Ja, dann werden es wahrscheinlich schon halbwegs moderate Summen wahrscheinlich gewesen 100, sein.
100 Euro oder sowas noch.
Genau, weil es halt keine akute Gefahr ist. Dann denkt man sich so, ach, ist ja nicht so schlimm.
Ja, ja.
Und es muss schon irgendwas niedrige Beträge sein, keine Ahnung, 10, 20 Euro oder so.
Ja, das ist...
Die aber es gibt dann auch andere Sachen, die dann hingehen und zum Beispiel Dateien verschlüsseln. Mit einem Passwort. Und die kann man wirklich dann auch ohne das entsprechende Passwort, kommt man nicht mehr an diese Daten dran.
Ja.
Gibt da Sachen, die sind wirklich so geschickt gemacht. Da hat man dann wirklich seine Daten verloren, wenn man kein Backup hat. Da kommt man nicht mehr dran, ohne dann wirklich zu bezahlen. Was allerdings natürlich nicht zu empfehlen ist. Weil selbst wenn man bezahlt, weiß man nicht, ob man dann wirklich was bekommt, um das wieder zu entschlüsseln.
Tja. Also, wenn die so ein bisschen Ehre haben,
dann
würden die das in dem Fall freigeben.
Mir die Chance, machen sie vielleicht dann
sogar. Mir die Chance zum Backup geben und dann wieder verschlüsseln.
Also, ja, aber man will sie ja nicht unterstützen.
Dagegen kann man sich schützen, indem man erstens sich überhaupt vor solchen Schadprogrammen schützt, indem man zweitens Backups macht.
Genau.
Und am besten auf eine externe Festplatte oder sowas.
Und wenn plötzlich halt irgendwelche komischen Meldungen aufpoppen, von wegen, man hat da einen gefährlichen Virus. Also manchmal steht das auch so als Banner auf der Webseite. Hm. Da sollte man schon ein bisschen skeptisch sein.
Ja.
Generell, wie gesagt, gesundes Misstrauen, aber halt nicht übertrieben.
So, gut. Musik? Ja, genau. Und ich habe ein Lied mitgebracht, das heißt Gold Fever, weil die Botnetzbetreiber ja so ein Goldfieber sind. Gold Fever war das von The Wind Whistles hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Ihr hört den Nordfunk im Studio der Tanjev
und der Pi.
Unser Thema heute sind Botnetze. Auch du versendest Spam. Und was wir jetzt noch nicht hatten waren, oder wo wir jetzt gerne noch drauf eingehen würden in den nächsten 6 Minuten, die uns bleiben, sind Captures. Und das sind diese kleinen Bildchen, die man auf Internetseiten immer wieder mal findet, wo man irgendwelche verzerrten Buchstaben und Ziffern findet und die soll man dann abtippen.
Genau, die sehen ein bisschen komisch aus und man wundert sich manchmal, warum sind die so kryptisch? Warum werde ich jetzt gezwungen, sowas abzumalen? Teilweise kann man das überhaupt nicht erkennen. Also mir geht das so, da stehen da irgendwelche kryptischen Zeichen mit irgendwelchen Schlieren im Hintergrund verzerrt und
dann denkt man so, wie gebe ich jetzt das
Yen-Zeichen? Was steht da jetzt? Und das ist meistens irgendwo, wenn man einen Account anlegt oder sowas, oder sich anmeldet. Das wird bewusst eingebaut, um gegen solche Botnetze sich zu wehren, weil zum Beispiel, um E-Mails zu verschicken, werden oft halt ganz bekannte Provider benutzt und dort einfach ein neuer Account angelegt. Das wird ja meistens kostenlos angeboten, wenn irgendwie bei Gmail oder bei GMX oder web.de oder was das alles gibt, sich anmelden will, muss man einfach so ein paar Daten eintragen und das kann so ein Programm natürlich auch. Und die gehen dann hin, melden sich da an und verschicken dann über diese Adresse fleißig E-Mails, bis der Provider irgendwann mal merkt, hey, da läuft irgendwas schief, der verschickt zu viele E-Mails und dann schalten die das ab. Aber bis dahin haben die halt schon wieder mal 1.000 oder ein paar tausend E-Mails verschickt. Und wenn die halt ganz viele von diesen Accounts haben, können die auch entsprechend viele E-Mails verschicken von diesen legitimen Adressen, die nirgendwo geblockt werden.
Okay, und dafür verwendet man diese Botnetze auch?
Genau. Und ja, deswegen bindet man da diese Bildchen ein, um da so ein bisschen gegen vorzugehen, weil die haben ja ganz viele Rechner.
Ja, aber gibt es da nicht auch Möglichkeiten, diese Bildchen zu umgehen in irgendeiner Weise?
Ja, klar, es wird ja dann auch versucht. Also,
einfach raten.
Es gibt dann Programme, die das nicht raten, aber die eine gewisse Wahrscheinlichkeit, je nachdem wie das Bild aussieht, das erkennen können. Wenn das halt zufälligerweise halt gerade ganz nett gelegen ist, dann raten sie halt richtig. Und wenn das Erkennungsraten von 20% sind, dann können die damit schon arbeiten, weil sie haben ja nicht ein PC da rät, sondern sie haben dann halt paar tausend.
Das heißt, sie können pro Sekunde paar tausend Mal raten.
Genau.
Und wenn dann pro Sekunde auch nur einer richtig rät, kriegt man halt quasi einen Account pro Sekunde.
Ja. Ja. Also ein bisschen utopisch pro Sekunde wahrscheinlich.
Ja gut, nicht pro Sekunde, aber pro Minute von mir aus.
Ja, weil ich meine, wenn die ganze Zeit da am Raten sind, wird auch irgendwann die IP-Adresse gesperrt und dann muss man warten, bis der PC sich wieder neu eingewählt hat.
Ja, stimmt. Ja.
Aber gut, von trotzdem. Daher hat man dann halt, wenn man 1000 PCs alle einmal probiert und mit 20% klappt, dann hat man 200 Accounts oder was weiß ich. Nein, 20.
20, ja.
Ja, und damit kann man schon wieder ein paar Spam-Mails verschicken.
Eine andere Anwendung, die ich sehr interessant finde noch für Botnetze, ist dieses Google-Werbung. Beziehungsweise ist ja jetzt nicht nur Google.
Ja, generell
dieses
Werbung,
Modell,
auf die man so klickt.
Genau, dieses Modell, wo ich Werbung schalten kann, aber ich muss erst dann bezahlen, wenn jemand draufklickt. Und wo dann Mitbewerber beispielsweise Botnetze anmieten oder selber aufbauen, die nichts anderes tun, als die ganze Zeit da drauf zu klicken, um mir zu schaden.
Genau, es wird dann halt zum einen, wird derjenige, auf den man dann draufklickt, verursacht mal Kosten. Auf der anderen Seite gibt es auch immer so bei Google Ads zum Beispiel so Grenzwerte. Das heißt, man stellt so eine Obergrenze ein, wenn die erreicht wird, wird für einen selbst keine Werbung mehr angezeigt. Das heißt, wenn man immer auf Platz 2 ist, auf dieser Werbung für das eine Suchwort, und man klickt dann ganz oft auf die Werbung von dem ersten drauf, dann wird die irgendwann nicht mehr angezeigt, weil dessen Kontingent erschöpft ist. Dann ist man selber
einen Platz weiter oben. Weil man bei Google angeben kann, ich möchte aber höchstens 100 Euro im Monat ausgeben und wenn die weg sind, dann wird die Werbung nicht mehr eingeblendet und dadurch entstehen keine weiteren Kosten für den Monat.
Ist ja auch sinnvoll, sonst könnte man
ja
grenzenlos den Leuten Geld ausnehmen.
Ja, ja, genau. Ich fand dieses Modell bei Google gar nicht so schlecht, so gesehen.
Man kann auch Geld mit verdienen, wenn man irgendwie eine eigene Webseite hat, dann da diese Banner drauf macht und das ganze Botnetz klickt die ganze Zeit auf die tollen Banner auf der Webseite, dann kriegt man ja immer Werbeeinnahmen von Google dazu, weil man ja diese Werbung auf seiner Seite gebracht hat.
Ach so,
dann wird man mit beteiligt.
Geht so ein bisschen andersrum auch.
Ja.
Und das ist auch so ein Modell, was man mit Botnetzen schön machen kann.
Ja, es gibt da vielfältige Weisen, wie man mit Botnetzen Geld verdient. Denkst dir was Neues aus. Auch ganz nett sind Börsenmanipulationen, dass dann irgendwelche Hinweise verschickt werden. Kauf das.
Also eigentlich auch wieder Spam so ein bisschen.
Ja.
Tja, unsere Sendezeit ist rum. Heute zum ersten Mal auf dem neuen Sendeplatz, sonntags von 12 bis 14 Uhr, ab heute alle 4 Wochen. Die Termine werden auch zukünftig weiter angekündigt auf unserer Website nordfunk.cccmz.de.
Da könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr die Sendung gefunden habt.
Oder die Sendung kann man da hinterher runterladen.
Ja, oder was euch stört, was ihr gerne mal als Thema hättet.
Nach uns kommt Markus Ritter mit Why Should the Devil Have All the Good Music hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio waren Tanjev
und der Pi.
Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach, muss ich noch ansagen, ist der, Mist, ich hab's vergessen, 6. November? Nachgucken. 8. Der 8. November. Wie gesagt, auf unserer Website einfach mal reinklicken. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Nordfunk.